Hallo liebe Zuhörer, ich bin Dirk Deimecke und ihr seid bei unserer ersten Folge unseres neuen Podcasts. Und ich gebe Roman das Wort.
Salutemme, hier ist Roman Hanhardt, auch ich darf
euch miteinander, da ist der Roman Hanhardt für Deimhardt und
der Dirk Deimecke ebenfalls für Deimhardt.
Herzlich willkommen bei unserer zweiten
Ausgabe. Herzlich willkommen zur dritten Folge von Deimhardt.
Grüezi miteinander, herzlich willkommen bei der vierten Folge von Deimhardt.
Herzlich willkommen zur fünften Sendung von Deimhardt. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid.
Willkommen bei der sechsten Folge von Deimhardt. So, herzlich willkommen bei der siebten Folge von Deimhardt.net. Grüezi miteinander, hallo zur achten Sendung bei Deimhardt.
Ja, herzlich willkommen zur neunten Episode von Deimhardt. Herzlich willkommen zur zehnten Episode von Deimhardt.
Ja, herzlich willkommen zur elften Episode von Deimhardt.
Herzlich willkommen bei der 12. Folge von Deimhardt. Wir sind wieder im Grütt.
Das Dutzen ist voll. Herzlich willkommen. Episode von Deimhardt, der Jubiläumsepisode.
Hallo zusammen, herzlich willkommen. Wir sind hier wieder in Andelfingen und wir haben Geburtstag.
Genau, eigentlich erst morgen, aber wir nehmen die Geburtstagsepisode heute schon auf.
Und Glückwünsche nehmen wir auch heute schon entgegen.
Jawohl.
Und zu unserem Geburtstag haben wir auch einen Gast dabei, nämlich Roger Levy. Salut Roger.
Oh, ihr redet dann laut.
muss man da überhaupt reden? Schweizerdeutsch oder... Hochdeutsch,
bitte.
Hochdeutsch.
Bitte.
Gut.
Ja, also, okay. Dann mal los.
Das ist noch international.
Gut, versteht jeder.
Das stimmt. Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen, Roger.
Hallo, liebe Leutinnen und Leute.
Genau, wir kommen gerne auf dich zurück dann bei unserem Hauptthema.
Kann ich jetzt Kaffee trinken gehen?
Du kannst, wenn du das möchtest.
Gibt es Kaffee?
Ja.
Dann mach mal einen.
Um die Ecke. Ist schon vorbereitet. Okay. Ja, wir haben...
Kuchen auch. Ja, das ist schön.
Wir haben...
Ubuntu-Kuchen, oder? Wie heißt das?
Ubuntu-Kuchen.
Ubuntu?
Nee, das ist Volkkuchen.
Ah, das ist Volkkuchen.
Ja. Aha. Ja.
Für diese Werbeeinblendung kassieren wir leider kein Geld.
Nein, bislang nicht, aber vielleicht ganz nach Dirk.
Wollt ihr jetzt anfangen?
Ja, wir wollen anfangen.
Gut. Ihr könnt jetzt eigentlich anfangen.
Dann fangen wir jetzt mal an.
Gut.
Ja, wir haben Geburtstag, wir sind ein Jahr alt, also nicht wir Menschen, sondern unser kleines Projekt Deimhardt ist ein Jahr jung. Ja, ein kleiner Moment zum Innehalten und sich freuen, oder Dirk?
Hurra, ja, yippie.
Habt ihr keine Fähnli?
Fähnli sind
ja, also Fähnli schwinden. Oder Moment mal, bekennender Raucher, Feuerzeug, na Leute, seht ihr das?
Dankeschön.
Wir haben gefeiert. Jetzt wird's ernst.
Ja, jetzt wird's wieder ernst. Ja, in der Zeit haben wir 12 Folgen produziert, Dirk. Die haben wir ganz am Anfang beim Spessel-Jingle gehört.
Ja.
Zumindest die Anfänge von diesen. Oder die Anfänge. Ich muss mich da wieder umgewöhnen. 7 Shortcasts, 2 Themenfolgen und die sind verteilt auf ca. 30 Blogbeiträge, worauf ihr, lieben Hörerinnen und Hörer, etwa 340 Mal reagiert habt mit Kommentaren. Ein, ich denke, recht gutes Resultat für das erste Jahr.
Unsere Episoden werden im Schnitt so zwischen 2000 und 4000 Mal heruntergeladen, was wir persönlich für so einen Nischenpodcast, den wir bilden, sehr spannend und sehr viel finden. Am schlechtesten war leider die letzte Episode heruntergeladen, aber dazu sagen wir gleich noch was.
Genau, damit sind wir auch gerade beim Feedback. Die wurde die letzte Folge, da ging es um Linux-Server und Open-Source-Software. Die wurde tatsächlich am wenigsten häufig heruntergeladen. Wir haben auch relativ wenig Feedback bekommen. Entweder waren wir zu gut, es war alles klar, oder es war halt nicht so, ist nicht so auf Interesse gestoßen, obschon ja eigentlich das Thema ausgewählt wurde von unseren Hörern.
Ja, ich habe eine Sache gelernt tatsächlich. Ihr habt gewählt, ihr wolltet Linux-Server und Open-Source-Software haben. Und anders als ich es mache, ladet ihr die Episoden selektiv herunter. Ich selber habe den Feed abonniert und lade mir alles runter, was bei einem Feed kommt und entscheide dann, ob ich es höre. Aber das ist bei euch anscheinend anders. Gut.
Ist auch okay so.
Jeder absolut. So, wie er mag.
Genau.
Ganz genau.
Genau, richtig. Ja, darum haben wir auch nicht so viel Feedbacks. Wir haben uns jetzt auch entschieden, für die nächsten paar Folgen keine Themenauswahl anzubieten. Vielleicht machen wir das wieder mal, aber die nächsten paar Folgen, die sind eigentlich schon belegt von verschiedenen Anlässen und so, dass wir hier nicht eine Auswahl anbieten wollen.
Ja. Ja, okay. wir können natürlich wieder was anbieten, aber wir machen dann trotzdem das, was uns gefällt. Also
das machen wir sowieso.
Genau.
Also ich muss jetzt mal reinfunken, ich bin ja da jetzt Stammgast, Dauergast für eine Stunde. Wie seid ihr auf diesen Podcast gekommen? Würde mich doch jetzt interessieren. Was war so die Initialzündung? Darf man ja, wenn man jetzt ein Jahr dabei ist.
Ja, aber selbstverständlich. Roman und ich, wir haben uns auf einem, wir kennen uns virtuell schon relativ lange. Wir haben uns auf einem Bloggertreffen in Zürich getroffen, auf dem Bloggy Friday. Das erste Mal in Persona und hatten tatsächlich nicht mehr Zeit, als guten Abend zu sagen. Ich glaube, viel mehr haben wir nicht miteinander gesprochen. Nee,
wir saßen auch weit auseinander, noch Rücken gegen Rücken, glaube ich.
Ja.
Ja.
Im Vorbahnhof einer Gaststätte direkt am Zürcher HB und haben uns dann per Mail unterhalten, dass wir ja eigentlich mal was zusammen machen könnten. Roman hatte Erfahrung bei Radio Tux. So ist die Idee geboren, einen Podcast zu machen. Dann haben wir ein weiteres Treffen gehabt und zwar in der Nähe vom Winterthurer HB und haben uns unterhalten, was wir genau tun wollen und dann haben wir direkt losgelegt. Die erste Episode haben wir am 1. Mai 2009 aufgezeichnet.
Und das war dann gleich klar, Linux ist das Grundthema oder Open Software?
Grundthema, wir kommen beide von Ubuntu, wir sind beide bei Ubuntu relativ aktiv und wir wussten von vornherein, dass das Hauptthema wird, aber wir wollten halt auch was zu freier Wissensvermittlung machen und auch gesellschaftliche Themen angreifen. Und gesellschaftliche Themen, da sind wir jetzt genau hier, zum Beispiel das Thema Schweizer und Deutsche.
Genau. Ja. Wir sind sonst schon eher technisch lastig, sage ich jetzt mal. Aber solche Themen wie heute, die lieben wir genauso. Oder vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Tja.
Genau.
Ja, und damit sind wir eigentlich ja schon beim Thema. Oder haben wir was vergessen, Dirk?
Nö.
Sonst können wir es immer noch bringen. Ja, wir haben dieses Thema aufgehoben, extra für unsere, ich sage jetzt mal, Jubiläumsausgabe. Weil das ein Thema ist, das uns alle drei betrifft und Dirk und mich insbesondere aus verschiedenen Positionen heraus betrachtet. Ja, und das Thema Deutsche in der Schweiz und Schweiz und Deutschland ganz generell, das ist ein Thema, das sehr oft auch, ich sage jetzt mal, emotional behandelt wird und die Sachlichkeit etwas darunter leidet. Wir möchten da ein bisschen aufholen, ein paar sachliche Fakten nennen, ohne diese zu werten und dann aber natürlich auch sehr gerne auf die emotionale Ebene kommen, weil aufbereiten kann man das ja nur dort. Ja, Dirk hat sich ein paar Zahlen zurechtgelegt, ich auch.
Habe ich das tatsächlich?
Ja. Du hast mir doch sogar noch welche gemailt.
Ja.
Und das hat mich sehr interessiert, weil ich kannte diese Zahl bisher nicht, nämlich ich glaube, das ist vom Deutschen Statistischen Amt in Berlin oder sowas.
Das Statistische Bundesamt hat die Zahlen herausgebracht, ganz genau.
Und da steht, dass in Deutschland 82.135.000 Menschen wohnen.
Für, ich glaube, das war 2008, genau.
Jawohl, also etwa 2 Jahre hinterher die Zahlen, aber ich denke, die sind immer noch gültig. Ich habe zwar immer so einen Wert von 85 Millionen im Kopf, aber das ist Detail bei der Zahl.
Ja, die 3 Millionen, die da fehlen, sind jetzt in die Schweiz gegangen.
Genau. Und der Migrationshintergrund, da sprechen Sie von 19%. Dirk, kann man das ausdeutschen? Was ist ein Migrationshintergrund?
Also wenn ich die Statistik richtig verstanden habe, sind das Menschen, die entweder aus dem Ausland nach Deutschland gekommen sind und die Kinder dieser Menschen, die auch eventuell eine deutsche Staatsbürgerschaft haben. Wenn sie in Deutschland geboren sind, werden Deutsche mit Migrationshintergrund genannt.
Also dann sind das offiziell Leute mit einem deutschen Pass?
Es können durchaus Menschen mit einem deutschen Pass sein und Menschen, die eingebürgert sind, sein. Ja. Aber sie kommen ursprünglich aus einem anderen Land.
Okay, aber es ist nicht zwingend so, dass die eine deutsche Staatsbürgerschaft haben. Das können auch Sekondos sein, die noch immer spanische Pass haben zum Beispiel.
Ja, oder doppelte Staatsbürgerschaft, das ist möglich, ja.
Okay. Einfach, dass wir dann vom gleichen.
Also das ist im Prinzip die Gesamtzahl der Menschen, die entweder einen deutschen Pass haben oder nicht einen deutschen Pass haben und die aus dem Ausland nach Deutschland gekommen sind oder von Ausländern in Deutschland geboren wurden.
Okay.
Ziemlich doof, das zu formulieren irgendwie.
Ja.
Typisches Beamtendeutsch.
Ja, klar, das können wir nicht. Nee. Aber wir sind froh, können wir es nicht.
Ja.
Ja, und der dritte Wert, der hier steht, Ausländer. 6.728.000, das wären nach dieser Rechnung ungefähr 8%.
Genau, das sind Menschen, die in Deutschland leben und die keinen deutschen Pass haben, das sind Ausländer.
Ja, okay, ein scheußliches Wort, wie ich finde, aber ist so.
Das sind keine Inländer.
Dann sagen wir ja, nicht Inländer. Und diesen Wert finde ich insbesondere darum interessant, um ihn mal vergleichsweise für die Schweiz bereitzustellen. Also in der Schweiz, wir haben nun gut 7 Millionen Einwohner hier in der Schweiz, 22,1% Ausländer, also Menschen, die hier wohnen und arbeiten oder mindestens wohnen und keinen Schweizer Pass haben. Der Migrationshintergrund ist viel größer, der ist über ein Drittel in der Gesamtbevölkerung. Ja, dass man diese zwei Werte mal gegenübereinander hinstellt und das mal im Hinterkopf behält. Jetzt für mich ein ganz wichtiger Punkt ist, den wir schon mehrfach aufgeführt haben während der Vorbereitung. Dirk, du hast gesagt, für Deutschland ist die Schweiz kein Thema.
Ja,
das ist sehr plakativ jetzt, aber...
Also ich kann es für mich selber auch mal sagen, um das mal ein Beispiel zu nennen. Ich habe 2007 einen neuen Job gesucht. Ich habe auch im Ausland geschaut und ich habe mir als mögliche Auslandsstation einfallen lassen, nach Skandinavien zu gehen, in die Benelux-Länder zu gehen, also Belgien, Niederlande, Luxemburg oder ins englischsprachige Ausland, wobei die Vereinigten Staaten für mich nicht in Frage kommen, weil ich da mit der Politik nicht einverstanden war. Ich finde das Land total toll, aber aufgrund der Politik dort möchte ich dort nicht hin. Aber weder Schweiz noch Österreich haben überhaupt eine Rolle gespielt bei meinen Betrachtungen. Mhm. Weil ich mir das nie vorgestellt habe und auch nie darüber nachgedacht habe. Und ich glaube, so geht es sehr vielen Deutschen tatsächlich, dass die Schweiz zwar dieses kleinere Land unten am südlichen Zipfel Deutschlands ist, aber letzten Endes, bis auf dass viele deutsche Großverdiener ihr Geld dahin schaffen, eigentlich für die Deutschen völlig uninteressant ist. Und ich merke das hier in der Schweiz, dass viele Schweizer denken, dass sie eine viel, viel größere Rolle in Deutschland spielen würden und ich denke, sie überschätzen sich damit.
Mhm. Ja. Gut, man muss da natürlich auch die Größenordnungen noch gegeneinander gegenüberstellen. Wir haben es vorhin kurz gehört mit der Bevölkerung. Das ist natürlich auch flächenmäßig so. Also Deutschland, wir nennen Deutschland auch liebevoll den großen Kanton. Der ist natürlich viel, viel größer. Also um das Zehnfache oder noch mehr größer als die Schweiz. Und deshalb ist es auch, ich sage jetzt mal ganz normal, dass von der Schweizer Sicht aus Deutschland eine viel wichtigere Rolle spielt als umgekehrt. Auch politisch, wirtschaftlich und so weiter. Also ich denke, das ist normal. Das darf man auch so wertfrei so stehen lassen. Jetzt noch ein Vergleich. Wir haben ungefähr 240.000 Deutsche in der Schweiz.
Das ist die zweitgrößte Bevölkerungsgruppe nach den Italienern, soweit ich weiß.
Genau, richtig, das stimmt. Und das sind ungefähr 3,2% der schweizerischen Bevölkerung. Da kann man sagen, ja, das ist jetzt nicht so viel, das geht, gibt keine Probleme. Es gibt auch wirklich nicht tatsächlich welche auf politischer oder wirtschaftlicher Ebene. Die Probleme finden woanders statt. Ich möchte einfach noch zeigen, was das bedeuten würde, wenn man diese 3,2% jetzt auf Deutschland ummünzen würde, damit unsere deutschen Kollegen eine Wahrnehmung haben von der Größenordnung. Wenn wir 3,2% der deutschen Bevölkerung durch Schweizer Eidgenossen ersetzen würden, dann wären das 2.700.000 Menschen.
Das müsste so ungefähr die Größenordnung sein, in der es Türken in Deutschland gibt oder Menschen türkischer Herkunft. Dann wäre das in dem Moment vergleichbar von der reinen Anzahl oder von der relativen Anzahl der Menschen.
Genau. Also was ich damit sagen will, es ist eine Größenordnung, die man halt, wenn man 3% sieht, denkt, ja, das kann man vernachlässigen. Das ist aber in der Tat nicht so. Also das ist spürbar, auch absolut wertfrei so mal festgehalten.
Man muss aber auch dazu sagen, dass sich die meisten Deutschen auf den Kanton Zürich und die deutschsprachigen Kantone oder die Deutschschweiz im Allgemeinen beziehen und gar nicht so sehr auf die französischsprachige oder italienischsprachige Schweiz.
Das stimmt. Also man müsste hier jetzt bei diesem Vergleich sagen, diese 2,7 Millionen Schweizer, die würden sich verteilen auf die wirtschaftlichen Ballungszentren, ich weiß nicht, Berlin, Frankfurt, München vielleicht.
Ruhrgebiet.
Ja, Ruhrgebiet. Die wäre natürlich auch konzentriert da irgendwo, wie bei uns auch, das ist klar.
Ganz genau.
Ja. Ja, das sind mal so die Grundlagen. Roger, du bist da ja von uns eingeladen worden für dieses Thema, weil du dich ja oft in Deutschland aufhältst. Bei den Vorbereitungen hast du mir gesagt, du tust das immer noch. Ich wusste es einfach von dir, von der Vergangenheit. Ist das für dich ein Thema überhaupt emotional oder geht dir das einfach völlig vorbei? Das Thema Deutsche in der Schweiz oder Schweizer in Deutschland?
Nein, also vorbei geht das sicher nicht. Es gibt einen negativen Grund, es gibt einen positiven Grund und es gibt einen neutralen Grund, wenn ich mir das jetzt so überlege. Bösartig wie ich bin, die Deutschen nehmen uns Schweizer die Parkplätze weg. Wenn ich in Luzern, wo ich wohnhaft bin, rumfahre, einen Parkplatz erspähe, ist sicher schon ein Deutscher da. Nein, ich will damit sagen, das Thema Parkplatz ist natürlich eher ironisch, aber ich sehe da ein Problem. Und zwar in Luzern tatsächlich, auch in der Zentralschweiz überhaupt, also in diesen Urkantonen, es ist nicht nur Zürich betroffen, fahren sehr viele Deutsche rum. Auch Grenzgänger, ich kenne selber welche, die wohnen in Baden-Württemberg, fahren dann Luzern, Basel tagtäglich einmal hin, einmal her. Und das Problem, das ich ansprechen möchte, ist die Städte bzw. die Verkehrsplanung. Ich bin überzeugt, kein einziger Verkehrsplaner der Städte hier in der Schweiz hat jemals daran gedacht, dass wenn diese Schranken, also die Personenfreizügigkeit, fällt, wenn die Schweiz im Schengen-Raum drin ist, dass dann der Verkehr schlagartig zunehmen wird. Das ist vielleicht ein Punkt, wo ich als negativ bezeichnen würde. Jetzt mal einfach rein geradeaus. Der positive Punkt: die Deutschen ermöglichen es den Schweizern, zumindest auch wieder in Luzern, dass wir doch auch in den Restaurants wieder deutsche Speisekarten kriegen. Es sind nicht mehr nur die Japaner, also auf Japanisch, nicht nur die Amis und die Engländer oder so, also auf Englisch. Nein, wir haben jetzt auch wieder deutsche Speisekarten. Wunderbar, wenn man da bei der Altstadt, an der Reuss, an diesem Fluss, diesem Abfluss des Waldstättersees sitzt. Man kriegt wieder, natürlich, von einer Deutschen überreicht, die schaffen ja gerne und oft im Service, eine deutsche Speisekarte. Das finde ich dann wieder positiv. Ja, und dann das eher mal neutrale gehaltene, worüber dann vielleicht an diesem Ort, in diesem Podcast noch gesprochen werden sollte. Mir ist etwas aufgefallen. Es gibt ja etliche Firmen, die in der Schweiz sich niedergelassen haben und auch Detailhandelsriesen, wie zum Beispiel die Metro, sprich Mediamarkt. Bin ich vor 5-6 Jahren in Kriens, einem Vorort von Luzern, im Mediamarkt gewesen. Alle, die da arbeiteten, waren Schweizer. Auffällig, also wirklich auffällig in den letzten 2 Jahren, findest du beim Mediamarkt, zumindest in Kriens, fast keine Schweizer mehr. Es sprechen alle Deutsch.
Also als Angestellte meinst du?
Als Angestellte natürlich, ja. Und das finde ich da wieder bedenklich. Da muss ich mich da wirklich fragen, was für eine Connection spielt da? Das sind mal die 3 Punkte, die ich einfach mal so reinwerfe. Also die Parkplatzfrage, das ist der Höhepunkt der persönlichen Emotionen. Es ist schon ein Deutscher da. Ja, und dann eben das Positive, die Speisekarten sind wieder auf Deutsch verfügbar. Und dann vielleicht arbeitsmarktpolitisch, was tut sich da? Haben die extremen Parteien rechts außen in der Schweiz tatsächlich oder leider recht, dass sie sagen, es gibt hier so eine Art Anführungszeichen, Schlusszeichen, Mafia, die sich da gegenseitig stützt? Ja. Das mal als erster Einschub von mir.
Dankeschön, da kommen wir sicher drauf zurück. Da habe ich auch so geplant. Ich möchte aber kurz vorher noch auf ein anderes Thema zu sprechen kommen, nämlich ganz allgemein zu Nicht-Inländern aus Schweizer Sicht. Es ist ganz klar bei uns, also ich sage das jetzt auch als Eidgenosse, wir kennen verschiedene Klassen von Ausländern. Das ist ganz klar. Das ist,
die kennen wir in Deutschland auch.
Okay, das ist also nichts Fremdes jetzt, dass ich hier sage. Also ich habe gerade heute Vormittag noch mit meiner Frau darüber gesprochen. Die hat mir 3 Klassen von Ausländern gesagt. Sie hat gesagt, die erste Klasse, also die beste Klasse von Ausländern, sind diejenigen, bei denen man es nicht merkt. Unser Nachbar da weiter unten ist ein Däne, merkt man nicht.
Das sind die Schlimmsten. Das ist wie einer, der aufgehört hat zu rauchen. Und wenn er dann auf einen Raucher stößt, beziehungsweise wenn er Schweizer ist, dann ist er mehr Schweizer als jeder Schweizer. Und wenn er dann auf einen Nicht-Schweizer stößt, dann hängt er den Schweizer raus und da muss ich gleich als Schweizer sagen, das ertrage ich nicht. Das sind für mich die wahren Nationalisten.
Einverstanden.
Ja, okay. Und meine Frau, sie ist ja selber Ausländerin, sie zählt die Deutschen auch in die erste Klasse und die Österreicher einfach und die Franzosen, einfach die rundherum.
Kann ich nicht unterschreiben. Also wir sind bestimmt nicht in der ersten Klasse, nicht mit dem, was ich tagtäglich erlebe.
Okay.
Also ich hätte da vielleicht einen kleinen Einwand. Meine Frau, die arbeitet in einer sozialen Institution. Es geht mir jetzt eben durch den Kopf. In dieser sozialen Institution, es ist eine Notschlafstelle in der Schweiz. Notschlafstellen sind da für Schweizer, die kein Dach über dem Kopf haben und für eine eingeschränkte Dauer ein Zimmer, ein Schlafplatz suchen. Notschlafstellen sind da für Junkies und so weiter, aber in erster Linie eben für Schweizer oder vom Sozialamt zugewiesene Leute, wie gesagt für ein paar Tage. Was man nun feststellen kann seit der Öffnung des Arbeitsmarktes, dass immer wieder vorkommt, dass, ich verwende jetzt einfach mal pauschal immer das Wort Ausländer, Ausländer klingeln und sagen, wir suchen ein Bett über dem Kopf, Notschlafstelle wurde uns empfohlen, kostet nichts oder wenig beziehungsweise, und dann werden sie abgewiesen. Vor allem nach der Frage natürlich, warum bist du hier? Ja, wir suchen einen Job. Ich höre das immer wieder, aber eines muss ich sagen, es war noch nie ein Deutscher dabei. Man kann sagen, je südländischer, desto erscheinen sie. und natürlich auch Ex-Jugoslawien und da weiter runter. Aber Deutsche, ich habe noch nie gehört, dass meine Frau gesagt hat, heute waren deutsche arbeitssuchende Leute und haben geklingelt. Mhm. Ich glaube, da ist eher eine Planung schon von Haus auf, als zum Beispiel bei Ex-Jugoslawien, aber auch Italiener, Spanier kommen auch, Portugiesen, völlig unvorbereitet, stehen einfach da, suchen Dach über dem Kopf und meinen, die Notschlafstelle wäre jetzt für sie da und sie könnten da übernachten und wohnen, und besseren Job haben.
Das ist ungewöhnlich, ja.
Von Deutschen noch nie gehört, auch nicht von Ossis.
Okay. Ja, passt genau da rein. Also Dirk, vorher wegen deinem Einwand, ich habe da eine Einschätzung wiedergegeben von meiner Frau.
Nein.
Die dürfen ja nicht angreifen, sonst geht es mir nicht gut nachher.
Aber die zwei stimmen nur mit der Einschätzung nicht überein.
Also, habe ich auch so verstanden.
Gut. Die dominanten Ausländer haben wir es doch schon wieder. Ganz persönlich. Ja. Roman hat es eben gesagt und hatte dann ein Problem. Zweite Klasse.
Ja, und dann hat sie gesagt, es gibt eine zweite Klasse. Da gehören Menschen dazu, natürlich, selbstverständlich Südosteuropa, also der ganze Balkanbereich, den fasst sie zusammen. In diesen Topf schmeißt sie aber auch Spanier, Portugiesen und so weiter, also die ein bisschen weiter entfernt sind. Und die dritte Klasse, hat sie ganz salopp gesagt, das sind die Schwarzen. Mhm. Und das ist eine Einschätzung, die ich so nicht unmittelbar so teilen würde, aber sie trifft natürlich schon den Kern von den Emotionen, die wir hier wahrnehmen. Und dein Einwand vorher, Dirk, ich kann das nachvollziehen. Ich glaube dir das auch, dass du sagst, nee, ich zähle mich, nach meiner Wahrnehmung gehöre ich nicht zur ersten Klasse. Ich hoffe nicht, dass du dich in die dritte Klasse in der dritten Klasse zu Hause siehst, aber das ist auch das, ich finde, das ist das Spannende, also wir haben das bei uns hier auch so notiert, da gibt es tatsächlich verschiedene Klassen, ich bin auch froh, hast du gesagt, das gibt es in Deutschland auch.
Definitiv, also da würde ich sagen, dass das Westeuropa und Nordeuropa die in der ersten Klasse sind und die englischsprachigen gehören noch dazu. In die zweite Klasse kommen wahrscheinlich die Südeuropa und Balkan-Leute. Und in die dritte Klasse vielleicht alles, was noch weiter weg ist. Mhm. Also es ist wirklich, vielleicht ist es auch, weil es da einen Mentalitätsschnitt gibt. Weil in Südeuropa eine gänzlich andere Mentalität vorherrscht als im verkopften Deutschland, um es mal ganz blöd zu sagen. Mhm. Und interessant ist, dass Menschen, die akzentfrei die eigene Sprache sprechen, überhaupt nicht als Ausländer gesehen werden. Mhm. Grundsätzlich nicht. Und das merke ich hier in der Schweiz auch. Wenn jemand Schweizerdeutsch redet und eine schwarze Hautfarbe hat, ist es völlig egal. Mhm. Wenn er Schweizerdeutsch redet, gehört er dazu. Das ist in Bayern übrigens auch so. Mhm. So, wenn du bayerisch redest, gehörst du dazu. Egal, welche Hautfarbe du hast.
Entschuldigung. Ja, aber das stimmt doch nicht, weil da dieser Enthüllungsjournalist Günter Wallraff, der hat sich ja jetzt als Schwarzer bewegt und hat ja genau die gegenteiligen Erfahrungen gemacht, obwohl er zeitweilig perfekt die Landessprache gesprochen hat, also nichts verstellt, nichts, Hautfarbe reicht. Und ich glaube, das ist in der Schweiz auch nicht anders. Wenn einfach ein Schwarzer auftritt, dann ist schon mal was falsch. Auch wenn er hier aufgewachsen ist und so weiter.
Es kommt auch immer noch darauf an, besteht eine Beziehung zu dem oder nicht? Also kenne ich den Menschen oder kenne ich ihn nicht? Also ich nehme Dirk nie wahr als explizit als deutscher Mensch.
Ich schon, auf alle Fälle. Ja. Das ist ein Gast hier. Also eigentlich bin ja nicht ich der Gast, sondern er.
Okay.
Nein. Er ist Gast hier in dieser Schweiz und er ist auch irgendwie, wir kennen ja diesen Beamten auch so, Gastarbeiter. Er ist Gast und er arbeitet hier. Das Problem liegt vielleicht bei den Schweizern, die nicht wissen, wie man sich den Gästen gegenüber benimmt.
Das ist ein anderes Thema.
Das ist interessant, das ist in Deutschland genau das Gleiche. Es wird zwar immer gesagt, ein Gast muss sich wie ein Gast benehmen. Mhm. Wenn man den Menschen dann sagt, dass sich dann ein Gastgeber auch wie ein Gastgeber zu benehmen hat, dann ist gleich vorbei, dann passt das Bild auf einmal nicht mehr. Das
also was mich unglaublich nervt in der Schweiz, ist immer diese permanente Forderung nach Anpassung an die Schweiz und so weiter. Also eigentlich kommt man hierher und muss seine ganze Vergangenheit, sein kulturelles Umfeld, alles einfach mal ablegen. Und da muss man neu beginnen, egal wie alt das man ist, das ist eine Forderung, damit du überhaupt hier sein darfst und erwünscht bist. Also das ist doch eine Arroganz sondergleichen. Da würde mich jetzt interessieren, gibt es in Deutschland auch so, in dieser Extremform?
Ich muss dir jetzt erst noch beipflichten, dass das wirklich so zum Teil ist, dass eigentlich erwartet wird, dass man Schweizerdeutsch redet, nur man darf es nicht reden, weil man ja hört, dass man nicht von hier kommt.
Nein, das ist ja scheußlich, wenn ein Deutscher beginnt mit diesem Schweizerdeutsch, das kriegen die ja nie mehr los, oder? Und das ist eine einzige Kabarettnummer.
Ja, aber das wirklich Witzige ist, ja, eigentlich ist der Hauptpunkt zur Integration, wenn sich ein Gast bemüht, an den Gastgeber anzupassen, versucht, seine Sprache zu sprechen. Mhm. Das klappt überhaupt nicht, natürlich nicht. Das ist eine völlig...
Aber das ist ja mal ganz ein anderes Thema, Dirk, weil die Sprache an und für sich, die ihr sprecht, und die Sprache, die wir sprechen, darüber reden wir dann später noch. Ich wollte jetzt von dir wissen, wie ist das in Deutschland mit diesem Ablegen der eigenen Identität, dieser Forderung?
Also ich glaube, dass es in Deutschland so ist, dass erwartet wird, dass jeder, der sich in Deutschland niederlässt, die Regeln in Deutschland befolgen soll und muss.
Das heißt Verfassung und Gesetze?
Das heißt überwiegend Gesetze und das heißt auch, sage ich mal so, Übereinkünfte, wo es dann halt nicht gerade um Gesetze geht, sondern um generelle Regeln des Zusammenlebens. Kann man das vielleicht so sagen? Wenn der Hausflur jeden Dienstag geputzt wird, erwartet man das halt auch von jemandem, der aus dem Ausland dahin kommt. Wenn man das nicht macht, steht man draußen. Aber dann steht man auch als Deutscher draußen. Mhm. Also es gibt so ein paar... Es gibt ja so ein Biedermann-Image der Deutschen und wenn man diesem Biedermann-Image nicht entspricht bei älteren Generationen, dann hat man sowohl als Deutscher als auch als Ausländer ein Problem, nur als Ausländer hat man dann noch die Ausländer-Arschkarte.
Aber was das Schöne ist, wir drei haben jetzt ein Problem. Das Klischee des Deutschen, wir haben heute Samstagnachmittag, eigentlich müssten wir jetzt alle drei unsere Fahrzeuge auf dem Vorplatz im Vorgärtchen waschen. 60er, 50er Jahre Deutschland, 40er, 50er Jahre USA, oder?
Also du würdest überrascht sein, wenn du die Schlangen bei den Waschstraßen am
Samstag... Ja, das sind die Waschstraßen heute. Nein, ich denke natürlich nicht an die Waschstraßen. Ich denke wirklich von der Individualbehandlung eines Fahrzeugs im Vorgärtchen.
Darfst du in Deutschland nicht mehr?
Darf man eben nicht mehr. Ja,
genau, weil du keinen Ölabscheider hast und weil da halt umweltfeindliche Stoffe...
Also wie ist das jetzt in Deutschland? Muss man die Identität ablegen oder reicht es, die Gesetze zu achten und Anstand?
Nehmen wir mal ein Beispiel, Kopftuch, die Kopftuchdiskussion.
Ja, ist ja auch eine Schweinerei, oder? In der Hitze, die armen Frauen mit den... Ah, nein, das ist ja ganz ein anderes Thema. Moment mal, wir sind ja hier nicht...
Die Burka geht. Nein, aber ich meine, das ist vielleicht ein gutes Thema, dass man auch Leute, die den traditionellen Hintergrund haben, ein Kopftuch zu tragen, wo es vielleicht noch nicht mal so ist, wie die meisten Medien machen, dass es nämlich zur Unterwerfung der Frau ist. Sondern weil es einfach eine kulturelle Geschichte ist, dass halt Frauen Kopftücher tragen, dass sie ihre Haare halt verhüllen.
Ich finde das ja unglaublich geil. Schaut euch mal diese Frauen an. Alles ist weg, das Gesicht ist klar da, dann sind sie noch toll geschminkt. Keine Schweizerin zeigt sich so nackt ohne Kopftuch. Aber mit Kopftüchern sind sie eigentlich, also da gibt es ja wirklich schöne Frauen, also dürfen wir mal, wir sind ja unter uns, oder? Und es hört uns ja niemand zu, das ist ja wunderbar, oder? Da muss ich mal ganz ehrlich sein, also ich habe schon derart schöne Frauen gesehen,
diese Kopftücher. Aber genau von diesen Frauen wird erwartet, dass sie ihre kulturelle Identität ablegen. Ja.
Also Kopftücher. Die müssen also den hässlichen Deutschen werden oder Schweizerinnen, diesen Schlampen oder was?
Mit Kittel.
Ja, wir haben ja in Luzern von dieser Rechtspartei SVP den ehemaligen Stadtpräsidenten Kuhn, der wurde jetzt geschasst, also der ist nicht mehr Präsident der Stadtpartei, weil er die Schweizerinnen als Schlampen bezeichnet hätte und so weiter und hat jetzt auch eine Homepage, antifeminismus.ch.
Ja, habe ich von gelesen, ja.
Und der gute Mann, der hat jetzt auch ein Buch geschrieben und der sagt jetzt nochmal Tacheles. Also der sagt nun wirklich, Frauen, so geht's nicht. Und wie hat er das Problem gelöst? Er hat sich eine Russin importiert.
Als SVP-Mensch, das passt gut, ja.
Genau. Also wir wollen schöne Muslimin zu Schweizer Schlampen machen.
Ich muss es leider da einhaken, muss sagen, dass das Frauenbild in der Schweiz nochmal irgendwie vor 20 Jahren stehen geblieben ist. Also zumindest, wenn man das auf Deutsches bezieht. Da dass es hier ein sehr, sehr enges Frauenbild gibt. Dass die Frauen sehr, sehr wenig Freiheiten haben, sehr, sehr wenig akzeptiert
werden. Also ich empfinde das unterschiedlich nach Regionen.
Das mag sein. Aber das ist auch eine Sache, die es in der Schweiz nur gibt. Das ist wie mein Kind und dein Kind. Wenn mein Kind was Gutes tut, dann sage ich, das ist mein Kind. Wenn das Kind was Schlechtes tut, ist es dein Kind. Mhm. Wenn es gut ist, was in der Schweiz läuft, dann ist es unsere Schweiz. Mhm. Wenn etwas schlecht läuft, dann ist es auf Kantone beschränkt. Oder auf Regionen beschränkt.
Nein, es ist wirklich so.
Also aber es ist aber sehr faszinierend zu sehen.
Also ich zum Beispiel, wenn ich nach Zürich komme, als ehemaliger Zürcher, also ich bin gebürtiger Zürcher, es gibt einfach in Zürich mehr attraktive Frauen als in Luzern. Was will ich damit sagen? Die Uniformierung der Frau ist in Luzern viel stärker sichtbar. Alle in Jeans, Pullover, Bluse. Alles 0815 und hier hast du eine wunderschöne Vielfalt in Zürich. Also schon da sehe ich dann schon einen regionalen Unterschied. Also das Interessante ist ja eigentlich, wenn wir so von regionalen Unterschieden reden, geht mir jetzt gerade durch den Kopf, weil ich das mal vor 10 Jahren in einem Vortrag auch gebracht habe. Luzern ist ein typischer Touristenort. Kaum geht die Saison los, die Preise gehen hoch. Ja, alles ist auf den Tourismus ausgerichtet. Aber die Luzerner nehmen überhaupt nichts an von diesen Menschen aus all diesen fremden Ländern. Zürich, auch sehr viele Touristen, aber eigentlich hat Zürich auf dem Globus eine ganz andere Funktion, nämlich das Verborgene. Und da spreche ich gleich mal die Bankenproblematik an. Also etwas, das sich eher im Hintergrund abspielt. Zürich ist auch viel größer als Luzern. Also die Touristen sind zwar da, man nimmt sie wahr, aber sie sind nicht so übergewichtig. Und der Zürcher nimmt das viel eher an, das Weltfrauliche, das Weltmännische, als in der Zentralschweiz.
Mag auch daran liegen, dass es natürlich sehr viele Arbeitende gibt, die aus dem Ausland kommen. Das in Zürich halt aufgrund des Bankensektors, was einer der größten Arbeitgeber überhaupt ist in der Schweiz, dass es halt sehr viele Menschen gibt, die aus dem Ausland kommen. Dass es da natürlich eine Durchmischung gibt. Das ist im Ruhrgebiet oder in großen Ballungsgebieten in Deutschland nicht anders. Es gibt einen Unterschied zwischen Land und Stadt, immer, grundsätzlich. Und je ländlicher ein Ort ist, desto mehr ist das Fremde außen vor, um es mal so zu sagen. Mhm. Und wir haben so eine Grundangst gegen Fremd. Das ist leider normal.
Ich finde das ja auch noch spannend. Du arbeitest in einer Großfirma und diese Großfirma ist angewiesen auf Arbeitskräfte global. Nicht, weil es zu wenig Schweizer gibt, sondern weil es unterschiedlich ausgebildete Leute in verschiedensten Fachrichtungen, aber alle auf dem gleichen Sektor eben weltweit gibt. Es gibt immer spezialisierte Fachhochschulen, Universitäten. Jetzt komme ich zu Roman, der muss ja auch mal was sagen. Du arbeitest im Spitalbereich. Ich habe eine Tochter, die arbeitet auch im Spital bzw. in einer psychiatrischen Klinik. Und sie sagt, stellt mir die Frage, warum haben wir eigentlich so viele Ausländer?
In den Spitälern,
angestellt. Richtig. Das ist ja nicht eine Bildungslücke, die wir hier haben in der Schweiz, weil die Gesundheitsberufe, die haben, so meine ich wenigstens, einen hohen Standard hier, ganz im Gegensatz eben zu IT und solchen Geschichten. Würde ich behaupten. Aber warum ist das eigentlich so? Wo ist der Beruf der Krankenpflegerin, der Krankenschwester, ja vielleicht sogar des Arztes mittlerweile schon so im Keller, dass keiner mehr das lernen will? Und jetzt muss man, um überhaupt noch das ganze System aufrechtzuerhalten, Ausländer holen. Wie siehst du das in deinem Arbeitsumfeld?
Ja, aktuell ist das tatsächlich so. Also wir haben sehr viele deutsche Leute in der Pflege, aber auch in der Ärzteschaft.
Bei diesen Berufen... Es sind ja nicht nur Deutsche, es geht ja noch weiter. Es sind ja auch Fremdsprachige, die dann die Patienten gar nicht mehr verstehen.
Ja, bei uns jetzt nicht. Da wird schon drauf
geachtet. Also da in dieser Klinik, wo meine Tochter arbeitet, da hat es verschiedene Nationalitäten und ein nicht unerheblicher Teil spricht gebrochen Deutsch. Und manche Patienten beklagen sich dann, sie werden überhaupt nicht mehr verstanden.
Nee, also da ist schon, da haben wir ganz klar die auch die Ausrichtung, die Menschen, die mit unseren Patienten in Kontakt kommen, die müssen Deutsch sprechen. Punkt. Kommt nichts dran vorbei. Tatsächlich ist es so, dass der Beruf der Pflege, aber auch der Ärzte, der ist sehr attraktiv, der wurde aber erst in den letzten 5-6 Jahren wirklich attraktiv gemacht. Die ganzen Lobbys und alles, die wurden ja erst in den letzten Jahren, waren die erfolgreich. Vor etwa 8 Jahren hat man auch auf einen kantonalen Gerichtsentscheid Lohnnachzahlungen machen müssen an alle Pflegende, nicht unerheblich. Also Kollegen von mir haben 30.000 Franken nachbezahlt bekommen und solche Geschichten. Und wir bilden permanent 150 Pflegende aus, immer. Und auch natürlich Assistenzärzte und so weiter. Aber wir haben im Moment zu wenig eigene, das ist so.
Aber warum ist das? Ist unser Gesundheitssystem so aufgeblasen, dass wir zu wenig
haben? Ja, natürlich. Wir haben natürlich heute mal grundsätzlich die 7x24 Stunden Betreuung, die wird immer komplexer, die wird immer schwieriger. Wir haben heute schon fast eine 1:1 Betreuung von den Patienten, das gab es früher alles nicht, das ist massiv angewachsen. Aber das ist ganz ein völlig anderes Thema. Aber du hast recht, wir haben bei uns im Spital oder im Krankenhaus haben wir einen sehr großen Anteil an Menschen, vor allem Frauen aus Deutschland. Das hat aber auch politische Aspekte noch gerade von Deutschland, weil offenbar in Deutschland kriegen es die Leute aus der Branche nicht hin, dass sie anständig bezahlt werden. Also vor allem die Pflegenden und ich glaube auch Ärzte noch in der Ausbildung, also Assistenzärzte.
Das ist Ausbeutung in Deutschland.
Da gehen ja Zahlen rum in Deutschland, auch von Ärzten, die eigene Praxis haben und so, wie da alles reglementiert ist bis ins Letzte. Und da ist ja wirklich schwierig in Deutschland, überhaupt noch so eine Arztpraxis zu betreiben.
Es ist in zweierlei Hinsicht schwierig. Das eine sind Ärzte im Krankenhaus oder Pflegekräfte im Krankenhaus. Und da gibt es eine unglaubliche Lohnspanne und eine unglaubliche Leistungsspanne. Es gibt Ärzte, die 36-Stunden-Dienste machen müssen. Wenn ich mir überlege, dass ich in der 35. Stunde von einem solchen Arzt operiert werden müsste, wird mir einfach schlecht. Muss ich mal ganz klar sagen. Und das andere ist es, dass es dennoch noch Leute gibt oder Chefärzte in Krankenhäusern, die relativ oder wirklich richtig gut verdienen. Also da gibt es eine Schere, die unglaublich weit auseinanderklafft. Das andere sind niedergelassene Ärzte. Und da gibt es das große Problem, dass es immer mehr niedergelassene Ärzte gibt, aber es gibt nicht mehr Leute, die zu behandeln sind. Und selbst wenn es jetzt, das deutsche Gesundheitssystem ist krank bis zum geht nicht mehr. Das muss grundlegend renoviert werden. Aber man kann ja nicht erwarten, dass die doppelte Anzahl der Ärzte, bei der doppelten Anzahl der Ärzte, jeder das Gleiche rausbekommt, wie es früher gab bei der Hälfte der Ärzte oder bei der Hälfte der Kranken. Das funktioniert nicht. Wenn eine Arzt-Patientenversorgung, ich sage es eine Zahl, ich weiß nicht, sie ist definitiv nicht richtig, nur um ein Beispiel zu bringen. Wenn es früher so war, dass ein niedergelassener Arzt für 10.000 Patienten, potenzielle Patienten verantwortlich ist oder einen Wirkungskreis hat, in dem sich 10.000 Patienten aufhalten und jetzt kommt ein zweiter Arzt dazu, dann teilen sich die ja die Kranken. Es ist ja jetzt nicht so, dass durch einen zweiten Arzt noch mehr Leute krank werden. Es ist ja vielmehr so, dass die Anzahl der Krankfälle, die da passieren, nicht mehr werden, das heißt, es wird nicht mehr Geld umgesetzt, aber das, was wirklich erwirtschaftet wird, halbiert sich für jeden Arzt.
Jobsharing, einer ist oben, der andere ist unten zuständig,
oder was? Hat zwar mit unserem Thema nicht so
viel zu tun. Nein, doch, es hat eben zu tun, weil gerade diese Aussage oder die Frage meiner Tochter, das ist die eine Seite, aber meine Mutter, die wohnt in Zürich, 83, die sagt, ich will nie in ein Spital, da hat es ja nur noch Deutsche.
Ja.
Das hat eben schon zu tun.
Und ja, das schon.
Der Anschluss an meine Frage, die ich dir gestellt habe, Roman, ist, wie, jetzt gehe ich nämlich zu Dirk wieder, wie ist das eigentlich in Deutschland? Gibt es da auch irgendwo Schweizer, die da arbeiten? Bis vor 2 Jahren warst du in Deutschland? Bist du da eigentlich mal irgendwo einem Schweizer begegnet, der da arbeitet?
Ja, tatsächlich einem. Genau einem. Und zwar war der Vertriebsbeauftragter für den Application Server, den wir in der Firma eingesetzt haben.
Ich habe gar nichts verstanden, aber hört sich unglaublich gut an.
Wir haben ein sehr teures Softwareprodukt, was verkauft wurde, was bei uns in der Firma im Einsatz war. Und der Hauptvertriebsbeauftragte, der regionale Verantwortliche, das war ein Schweizer. Aha. Das war das einzige Mal, dass ich...
Also da, wo es um Geld geht, holt man vielleicht einen Schweizer.
Mag sein. Aber das war wirklich der einzige Fall, dass ich bewusst einen Schweizer wahrgenommen habe.
Weißt du, wo ich am meisten Schweizer in Deutschland finde? In der Kunstszene. Ich bin ja in der Kunstszene und sehr viele Schweizer Künstler sind in Deutschland. Schon lange. Urs Lüthi, einer der bekanntesten Schweizer Künstler, wohnt in München. Andere wohnen in Düsseldorf, in Kassel, also da, wo jeweils die großen Ausstellungen auch sind. Renommierte Hochschulen.
Wusste ich gar nicht. Bin ich ganz ehrlich. Dann, so. Aber ich habe keinen Grund, hier nicht zu glauben. Aber dann merkst du, wie wenig das eine Rolle spielt.
Würde mich mal interessieren. Hast du schon mal einen Ferienprospekt in der Hand gehabt, in Deutschland, zur Schweiz?
Ich bin in der 9. Klasse Skifahren gewesen, in Valbella.
Ein Klischee in dem Fall, das bestätigt wird.
Das war Lenzerheide da oben.
Genau.
Lenzerheide, Valbella. Genau. Ja. Das ist einfach nur so, weil die Schule, auf der ich war, das jedes Jahr mit den 9. Klässlern macht.
Ach so.
Ansonsten bin ich mit der Schweiz nie in Kontakt gekommen.
Wie nimmt man da, also ich habe das Gefühl, wenn der Deutsche die Schweiz wahrnimmt, dann geht es um Geld oder um Urlaub.
Die Schweiz ist teuer?
Teuer, richtig. Und hat gute Schokolade
und Uhren. Ich komme aus einer Arbeiterfamilie, die Schweiz können wir uns nicht leisten.
Ja.
Es gibt sehr gute Schokolade, es gibt Banken, es gibt Uhren und die sind Namensgeber des Offiziersmessers, des Schweizer Taschenmessers.
Ja.
Oder Sackmesser, sagt man hier. Und im Endeffekt, das ist es. Mehr ist da nicht.
Ist ja auch brutal, Sackmesser. Hä? Meine Lieben, oh nein, ich darf ja gar nicht weiterdenken.
Nein, tu es nicht.
Wir machen eine Menschenrechtsklage gegen die Firma Wenger und gegen die Firma Victorinox. Damit sind die beiden genannt. Die gehören zwar Victorinox.
Dafür bekommen wir leider auch kein Geld.
Aber können wir auch wieder kein Geld, oder?
Ja. Nein, aber das, entschuldige bitte. Ja. Aber das, dazu zu sagen ist vielleicht, dass das Bild der, nein, ich muss anders anfangen. Das Bild, das viele Schweizer von Deutschland haben, wird aus dem deutschen Fernsehen genährt. Das deutsche Fernsehen, was in der Schweiz empfangen wird, ist eine, oder gerade im Privatfernsehen, eine Art und Weise, möglichst die Leute möglichst die Zeit zwischen den Werbungen zu überbrücken. Also sprich,
man, ich jetzt nicht.
Und du, man, nee, man, also wenn man das Privatfernsehen sich anschaut, dann ist es so, dass sie immer Extremfälle zeigen. Und zwar solche Extremfälle, die... wie Leute, die Sozialschmarotzer sind. Wie Leute,
also bei explosiven
Zeugen. Ja, ganz genau. Aber das tun sie nur, um die Leute von einer Werbung zur nächsten zu bringen, um halt Geld zu verdienen. Ja. Und das prägt das Bild, das viele Schweizer von Deutschland haben. Andersherum ist es so, dass man in Deutschland überhaupt nicht das Schweizer Fernsehen empfängt. Das Schweizer Fernsehen...
Über Satellit schon.
Nur über Satellit, aber wir haben alle Kabelfernsehen. Das Schweizer Fernsehen wird nur von Anrainer-Bundesländern empfangen. Nämlich von Baden-Württemberg und vielleicht von Bayern, wobei ich mir bei Bayern nicht sicher bin. Und das war's. Das sind die einzigen, die täglich Möglichkeit haben, Kontakt, wenn sie nicht gerade Satellit haben, zum Schweizer Fernsehen aufzunehmen. Und dann interessiert es den Deutschen nicht, weil er die Sprache nicht versteht. Muss man ja auch mal ganz klar sagen.
Ja, das ist ein Thema für sich, die Sprache. Wollen wir ja dann später noch dazu kommen. Also, dann darf ich doch vielleicht mal ein wenig zusammenfassen. Wir Schweizer nehmen die Deutschen wahr als Arbeitnehmer. Und die Deutschen nehmen die Schweizer oder die Schweiz wahr als Destination der Träume. Ja, man möchte eine Schweizer Uhr, man möchte ein Bankkonto, man möchte einen Urlaub in die Schweiz. Man kauft eine Hongkong-Uhr, man kauft billige Schokolade und man geht nach Mallorca. Kann man doch so schon mal zu diesem Zeitpunkt des Podcasts, nach fast also 3/4 Stunden, sind wir soweit.
Ja, könnte sein, durchaus.
Arbeitnehmer.
Ja. Ja, könnte so sein, ja.
Nehmen wir das Wort doch mal auseinander und ich gebe es weiter an Roman. Steckt ja auch nehmen drin, also etwas wegnehmen. Nehmen die Deutschen den Schweizer die Arbeit weg?
So kann man das nicht sagen. Ich glaube nicht, dass man das so sagen kann. Arbeitnehmer nehmen mir die Arbeit weg, das stimmt. Das kann ich so unterschreiben.
Kann ja positiv sein, ich habe keine Pendenzen mehr. Aber ich meine es im negativen
Nein, ich meine Sinn. Arbeitnehmer im Sinne von einem globalen Namen. Mhm. Also mir spielt es keine Rolle. Zunächst ist das jetzt ein Deutscher oder ein Grieche oder ist egal was, der mir meine Arbeit wegnehmen könnte. Das ist nicht relevant, sondern relevant ist, dass das passieren kann. Und alles andere passiert, wenn ich sage, oh, ein Deutscher könnte mir meine Arbeit wegnehmen, das entbehrt sich jeder Sachlichkeit. Das ist auf einer ganz anderen Ebene. Und da wollten wir ja jetzt noch drauf kommen, bevor wir zur Sprache kommen. Du, Roger, hast ja vorher was erzählt mit dem Mediamarkt. Mhm. Das Gleiche ist ja auch festzustellen beim Markteinzug von Aldi, von Aldi Swiss in der Schweiz.
Richtig.
Da haben wir, das ist ja relativ
Lidl
jung.
Auch.
Ja, Lidl, ja. Lidl kenne ich nicht, aber Aldi kann ich sagen, also die Aldi-Geschäfte, die ich kenne hier in der Schweiz, da arbeiten nach meiner Wahrnehmung nur Deutsche.
Also ich war in Küsnacht, dass Aldi einen der ersten Märkte in der Schweiz eröffnet hat. Wer war da? Country Manager Switzerland, der Filialleiter, irgendeine Marketing-Tante und noch sowas Unerklärliches mit Krawatte. Deutsche. Alles Deutsche. Drei Herren, eine Dame. Das Personal, alles Schweizerinnen. In Küsnacht am Regi. Gehst du heute dahin? Aus Sense. Die vier sind wahrscheinlich noch da. Die oberen, die kommen bloß nicht mehr da vorbei, mit also eines Filialleiters, aber sonst sind es Deutsche, die da arbeiten.
Sind die Schweizer arbeitstechnisch zu verwöhnt? Ich meine die Frage total ernst. Meine Frau hat beim Schweizer Traditionsunternehmen angefangen, beim Volk. Das ist ja auch eine Supermarktkette, die sich auf ländliche Gegenden spezialisiert hat und auf Dörfer spezialisiert hat. Sie ist genommen worden, weil zwei Schweizerinnen vor ihr, die eine konnte nicht so früh aufstehen und hat deswegen den Job geschmissen und die nächste konnte nicht so schwer hochheben und hat deswegen den Job geschmissen. Hat sie jetzt angefangen, weil sie einer Schweizerin den Job wegnimmt oder weil sie einfach die Arbeit in dem Moment besser macht? Und das Gleiche frage ich jetzt auch für Aldi. Die Aldi-Leute in Deutschland verdienen mehr als die Angestellten hier in der Schweiz bei Volk, wenn man das umrechnet. Das ist wahr, das ist Fakt. Aldi ist hier reingekommen und wurde gleich verdammt als Billigarbeitanbieter. Das ist nicht so. Es gibt einen riesen Unterschied zwischen Einzelhandelsfach oder Dateihändlerin heißt es hier in Deutschland und in der Schweiz. Und das manifestiert sich genau im Aldi. Wenn man in eine Migros geht, das ist auch eine Supermarktkette hier in der Schweiz, dann gibt es Kassenpersonal, was ausschließlich und nur Kasse macht. Die sich an die Kasse setzen, auch wenn kein Mensch da ist, der kassiert werden soll, dann markieren die sich die Finger und Zehennägel. Ich sage es jetzt wirklich ganz extrem.
Habe ich gestern erlebt in Bern bei der Firma Interdiscount, habe ich dann auch getwittert und habe jede Menge Feedbacks darauf gekriegt. Ich bin da reingegangen, der eine Knabe saß an der Kasse und der andere war verschwunden. Und dann bin ich halt zu dem Kerl an der Kasse und habe meine Frage gestellt. Sagt er, ich bin nur fürs Kassieren hier, Sie müssen warten. Und dann habe ich halt laut gesagt, und ich war Kunde hier, Sie brauchen das ja auch nicht, und bin wieder rausgegangen. Hat den überhaupt nicht gekümmert, der hat nicht mal gezwinkert mit den Augen, es war dem völlig egal.
Davon kann ich gerne noch zwei Beispiele bringen, das ist genau, geht genau in die gleiche Richtung. Und im Aldi sind die gleichen Verkäuferinnen, die dort arbeiten, sind sowohl für die Kasse als auch für das Warensortiment verantwortlich. Bitte, wenn es keinen Kunden gibt, der an der Kasse steht, dann räumen die Warenlage auf.
Deine Frage, Dirk, die würde ich anders stellen. Also ich würde nicht fragen, machen die deutschen Frauen die Arbeit bei Aldi und Konsorten besser, sondern das besser kann man weglassen. Machen Schweizer Damen die Arbeit überhaupt bei Aldi oder überhaupt Herren, Menschen, wollen sie das machen, ja oder nein? Und ich sage jetzt mal aus dem Bauch ausgesprochen, eher nein.
Du musst ja gar nicht auf die Damen schauen. Roman, gehen wir ein paar Jahre zurück, 60er Jahre, als die Italiener gekommen sind. Da hast du plötzlich keine Straßenwischer, keine Abfuhrwesen, Angestellte und so mehr mit Schweizer Pass gesehen. Die waren einfach praktisch schlagartig weg. Und dann kamen die Nationalisten, sogenannte Schwarzenbach-Initiative und so, das kennst du alles nicht, brauchst du auch nicht zu kennen, ist kein Ruhmeszeichen für dieses Land. Die haben dann gesagt, jetzt kommen die Italiener und nehmen uns die Arbeit weg. Nö, es war überhaupt nicht so, sondern die Schweizer wollten einfach nicht. Wir hatten plötzlich eine dritte Klasse hier. Wir haben die verschwiegene, verschworene, nicht sichtbare. Wir haben eine sogenannte Mittelschicht, die es auch nicht gibt in der Schweiz. Und dann haben wir plötzlich Ausländer. Also hat der Straßenwischer, der beim Abfuhrwesen arbeitet, die Chance gesehen, jetzt eine Stufe höher zu kommen.
Ich kann das hundertprozentig unterschreiben. Und es ist in Deutschland genau das Gleiche.
Ja.
Als die Gastarbeiter nach Deutschland gekommen sind, dann war es so, dass die Gastarbeiter die Arbeiten übernommen haben, für die sich die Deutschen zu fein waren. Mhm. Müllabfuhr. Mhm. Sachen, Arbeiten, wo man sich dreckig machte. Und dann kam auf einmal die Zeit, wo die ganzen Industrieunternehmen pleite gegangen sind oder keine Lebensgrundlage mehr hatten, wo die Deutschen sich die Finger nach diesen Arbeiten geleckt haben. Mhm. Und da kam dann auf einmal auf, dass die ja die Arbeit wegnehmen. Aber die haben die Arbeit nur damals bekommen, weil sie kein Deutscher machen wollte. Das ist analog. Das ist genau das Gleiche. Das ist gar nicht so weit auseinander. Ich glaube auch, dass sich die Deutschen und die Schweizer in vielen, vielen Punkten ähneln. Aber dass es nur nie ausgesprochen wird. Mhm. Übrigens, ein Punkt, den die Deutschen noch von Schweizern kennen, ist das Ausländerrecht. Dass es sehr viel schwieriger ist, in der Schweiz eine Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen, als umgekehrt. Das habe ich gerade vergessen zu sagen. Entschuldigung.
Ja, wir hätten natürlich eben im Zuge von Schengen und diesen ganzen Aufweichungsprozessen immer einfacher. Mhm. Aber es stimmt schon. Roman hat eine Frage.
Ja. Ja, ich möchte noch auf einen Punkt zu sprechen kommen. Nochmals, bevor wir zur Sprache kommen, Roger, da kommen wir noch drauf. Und zwar, Dirk hat mal ein Posting bei uns intern hinterlassen und du sagst, Dirk, in der Schweiz ist überall die Nationalflagge sichtbar.
Genau.
Das kann ich so unterschreiben, das stimmt.
Und viel zu wenig, viel zu wenig. Ich habe mich ja jahrelang in den USA, mehrmals jährlich war ich da. Und ich muss ehrlich sagen, und zwar, das stehe ich dazu, es hat mich fasziniert, wenn ich irgendwo in Arizona, New Mexico, Texas, mitten in der Wüste, in ein Kaff, ein Ort, also wo es einfach nur ein paar Häusle gab, aber jeder war stolz auf sein Kaff, sein Ort mit, ja, das waren dann eben auch schon ein paar tausend Einwohner, oder bei uns in der Schweiz wären es vielleicht 300 und dort sind es dann 30.000, aber das ist dann ein Kopf. Und überall eine Riesenfahne, eine Flagge, die US-Flagge. Ich finde das eigentlich schade. Ich finde das eine schöne Geschichte. Warum man das in der Schweiz nicht macht, nur immer dieses Standardformat, das ja abgeleitet wurde von den Kleingärtnern, den Schrebergärtnern, verstehe ich nicht. Und was ich völlig daneben finde, ist, wenn man den Deutschen vorwirft, wenn sie mal eine Flagge zeigen, jetzt kommt da wieder der Adolf.
Genau, da wollte ich eigentlich drauf hinaus. Du hast ja auch gesagt, Dirk, in Deutschland würde man als rechtsradikal gelten, wie du jetzt gerade gesagt hast, Roger, wenn man seine Fahne oder überhaupt die Fahne hissen würde.
Nein, ich würde es noch ein Stück weiter formulieren. Wenn man in Deutschland sagt, dass man stolz auf sein Land ist, dann wird man gleich das Rechtsradikal.
Eigenartiger Beigeschmack.
Also hat das historische Hintergründe?
Das hat natürlich historische Hintergründe. Also ich denke mal, das größte Verbrechen der Menschheitsgeschichte ist in Deutschland passiert. Müssen wir drüber...
Und weißt du, wer schuld ist damit, dass die Deutschen nie darüber wegkommen? Das ZDF.
Den Österreicher
wollte ich sagen. Das ZDF. Dauernd, du kannst dieses scheiß ZDF. Dieser Sender für pensionierte Sargbewohnerinnen und Bewohner, kannst du anschalten, wann du willst, immer irgendwelche historischen Sendungen unter dem Motto, wir klären auf, wir arbeiten auf und so weiter. Entschuldigung, das ist doch eine Riesenscheiße, ich kann es nicht anders sagen. Von mir aus gesehen, es wird permanent alles aufgewärmt und es gibt ja auch Junge, die solche Sendungen sehen. Und es besteht die Gefahr, wenn man Nürnberg, diese Tagungen, wo der gute alte Adolf seine Hände ausgestreckt hat, seine Früh- und Abendgymnastik gemacht hat und das Volk mitgemacht, es besteht die Gefahr, dass die Jungen dann eben fasziniert sind von solchen Bildern. Kann sein, müsste jetzt ein Soziologe dazu Stellung nehmen. Aber ZDF ist für mich in diesem Bezug ein Haupttäter.
Ich kann ja auch sagen, dass die Schulen ein Haupttäter davon sind, weil wenn du in Deutschland zur Schule gehst, dann bekommst du das in jedem Schuljahr in mehreren Fächern.
Nicht in den Waldorfschulen, das weiß ich, da kenne ich mich aus.
Ich bin auf dem Gymnasium gewesen, dort wirklich in jedem Schuljahr. Dann wird es mal in Kunst gemacht, mal in Religion, mal in Geschichte, mal in Sozialwissenschaften, mal in Deutsch, mal in Englisch. Mhm. Du bekommst es wirklich durch alle Fächer und du kriegst es jedes Jahr. Mhm. Ich bin der festen Meinung, dass man sicherstellen muss, dass so etwas nie wieder passieren darf. Ja, ja, ja. Aber ich lasse mich dafür nicht in Sippenhaft nehmen.
Nee, absolut
nicht. Das wird viel zu häufig leider gesagt. Wir sind daran nicht schuldig. Selbst mein Vater, der 41 geboren ist, trägt keine Schuld daran, was damals passiert ist. Das werde ich mir auch nie nachsagen lassen. Und wenn ich jetzt aber sage, was nach dem Krieg passiert ist, die Nachkriegsgeneration, was die geschafft hat, da kann ich stolz drauf sein. Was meine Oma da geschafft hat und was mein Vater da geschafft hat, da bin ich stolz drauf. Und da bin ich tatsächlich stolz drauf.
Ich glaube, der Nationalsozialismus erlebt heute noch in Deutschland, indem er zum Repressionsinstrument gemacht wurde von irgendwelchen Kreisen. Passt. Gehen wir dann nicht tiefer drauf rein, die das immer wieder aufs Brot streichen. Das passt. Immer wieder.
Das ist auch vielleicht der Grund, weshalb es...
Und jetzt ist der Roman schon ganz wild, der will was sagen. Dirk, jetzt musst du ruhig sein, jetzt bist du ruhig.
Nein, weshalb in
Deutschland... Aber wir waren ja bei dem Flacken, ja? Und der Roman ist noch nicht ganz zufrieden mit deiner Antwort.
Doch, bin ich. Oje. Ich wollte nur ganz kurz einwerfen, vor vier Tagen, wenn wir die Sendung bereitstellen, wird es ein paar Tage mehr sein, war ja der Geburtstag von Herrn Hitler.
Echt?
Und ich habe das auch nicht gewusst, ich habe das irgendwo erfahren, und das Thema wird schon wirklich immer wieder aufgewärmt, das stimmt. Ich nehme es halt wirklich auch so wahr, dass die Absicht dahinter steckt, wir wollen das nicht vergessen. Und nicht, ihr seid schuld. Das sehe ich da nicht, aber das ist auffassend.
Ja, aber es sind ja auch die Israelis, ich meine, ich darf das sagen, ich bin Jude, ich war noch nie in Israel und würde nie dahin gehen, weil dieses Land mir zutiefst widerlich ist. Und es sind ja auch die Israelis, die ihren Beitrag leisten. Überall auf der Welt, oder? Selbst irgendwelche Künstler, wenn sie da auftreten, werden sie zuerst mal durchleuchtet. Was ist jetzt das für einer? Also ich weiß einen Fall von einem Münchner Regisseur, der ist nach Israel gefahren und wollte mit palästinensischen Kindern in Tel Aviv, mit den palästinensischen Kindern, israelischen Kindern Theater aufführen, also inszenieren und so weiter. Wunderbare Geschichte, soweit alles I.O. Nun, was ist passiert? Die Kinder hatten Spaß, Riesenfreude, null Probleme und dann kamen die Alten. Zuerst hat man noch gemeinsam ein bisschen diskutiert, ein bisschen miteinander gesprochen. Und dann haben sie sich beide verpisst und verkracht und die Kinder durften nicht mehr. Und der gute Kerl ist dann wieder in München angekommen und konnte nur sagen, war nix.
Ich möchte jetzt gar kein großes Fass aufmachen, aber was mich schon wild macht, ist, wenn ich überlege, dass Deutschland Reparationszahlungen an Israel leistet und was die Israeliten da mit den Palästinensern machen.
Nein, da müssen wir gar nicht drüber reden. Ein Grund, warum ich dieses Land nicht mag, also vielleicht mag das Land ja sehr schön sein und die Israelinnen sind ja auch schön, um meinen Macho gleich wieder reinzuhängen. Aber das ganze System ist doch einfach zu kotzen. Aber es sind ja nicht nur die Israelis, es gibt ja noch andere Länder, die genau gleich denken und funktionieren.
Aber das ist faszinierend, du darfst das sagen.
Ich darf das sagen.
Ich darf das nicht sagen.
Du darfst das nicht sagen. Aus dem Grund habe ich es ja gesagt, ich darf sagen, ich bin Jude, oder? Ich pisse auch mit einem halben Schwanz. Man hat mir mal ein Stück geklaut, oder? Wenn du mir das sagst, dann ist das rassistisch. Du hast einen Beschnittenen da unten, du bist nur die Hälfte wert. Ja, das
auf
darfst
Idee,
du
auf die Idee würde ich gar nicht kommen.
Du nicht sagen. Nein, ja, es ist ja auch nicht die Hälfte, es ist ja bloß vorne, dass das Ding, das ihr da immer waschen müsst, das ist bei uns schon weg. Wir sind eben schon urtümlich umweltfreundlich und umweltschützerisch.
Ja, leicht.
Vorhaut weg, weniger waschen, leicht zu pflegen. Aber die Amis, die Soldaten sind ja zum Beispiel auch sehr viele. Weiß man nicht.
Ich kann jetzt in meine Krankengeschichte zurückgehen,
weil ja, gut,
das Gleiche. Aber
die Beschnittenen sitzen hier. Der Roman ist in der Minderheit. Wir haben einen Schweizer gefunden. Der ist immer in der Minderheit.
Schweizer sind sowieso in der Minderheit. Aber immer. Das ist auch gut so.
Jawohl.
Dirk, ich habe ein Anliegen.
Ja.
Völlig unvorbereitet.
Aber du musst es nicht zeigen.
Das gibt es ja auch nicht.
Kannst du einen Satz sagen mit deinem Dialekt?
Nein.
Schade.
Und weißt du warum?
Warum?
Weil ich hier gezwungen werde, Hochdeutsch zu reden.
Darauf wollte ich hinaus.
Mhm. Und zwar jeden Tag. Ich habe es erlebt, als ich meinen 40. Geburtstag hatte. Da war mein Bruder zu Besuch. Und unsere Vermieter waren da, unser Nachbar war da, ein paar Bekannte waren da. Und ich habe mich mit meinem Bruder sehr schnell unterhalten und bin dann in mein Dialekt, das darf man ja noch nicht mal Dialekt nennen, in mein Regiolekt, also das, was man in meiner Region spricht, verfallen. Und alle Schweizer haben kein einziges Wort mehr verstanden. Und ich merke... Also,
lauf doch den mal raus. Red einfach mal so.
Kann ich leider nicht.
Ja, einfach mal raus. Natürlich kannst du.
Kann ich nicht unvorbereitet, tatsächlich.
Ja, natürlich. Ich muss ja auch nicht vorbereitet. Du musst ja einfach nur reden, wie dir der Schnabel
okay, gewachsen vielleicht,
ist. Okay, ich kann dir jetzt mal sagen, was ein Schafsäck oder du bist. Da war ein Arsch da, oder? Ich meine, da wo ich gar nicht will.
So. Vielleicht kommt das gleich noch. Aber
nein, es kommt gleich. Moment, jetzt sind wir mal ruhig. Er konzentriert sich. Er geht zurück in seiner Biografie. Kommt langsam ins Ruhrgebiet. Die Kohlen ziehen auf, also nicht die Bargeld- oder Scheckverwertbaren, die anderen Kohlen.
Ja, ich wollte eigentlich da.
Er kommt schon.
Dirk ist multitasking-fähig. Ob schon
das bei Nein, das ist ein anderes Thema. Da müssen wir dann wieder vergleichen zwischen Linux und Windows und
Apple. Ja, das wollen wir heute nicht.
Das wollen wir gar nicht. Wir sind ja nicht religiös in diesem Sinne. Also Apple ist ja dann überhaupt. Und was habe ich jetzt wieder rausgelassen? Ihr werdet ja Kommentare kriegen.
Ja, umso besser.
Oder gar keine. Es hat allem die Sprache verschlagen. Die Tastatur ist geschmolzen unter diesem Humbug. Das ist der.
Ja,
wolltest du noch was sagen?
Ja, ich wollte noch was sagen.
Dann sprich, mein Kind.
Auf das, was Dirk gesagt hat. Also, wir kriegen vielleicht den Satz noch.
Aber sag mal, warum sprichst du jetzt eigentlich Hauchdeutsch?
Wegen unseren Kollegen zu Deutschland.
Wegen denen zu Deutschland. Aber ja. Die können ja mal Schweizerdeutsch lehren.
Das könnte, wenn ich, es gibt viele, die das können tatsächlich, die es auch verstehen nach einer gewissen Zeit. Aber es gibt auch solche, die halt mit ihrer Sprache so weit entfernt sind.
Jetzt ist jetzt schon wieder reingekriegt.
Ja, natürlich. Wir sind bei Deimhard, da ist Hochdeutsch.
Ja gut, aber der Deimhard, der redet ja auch nicht so, wie er redet. Der tut sich ja auch verstellen. Warum müssen wir uns jetzt auch noch verstellen?
Das ist meine Manifestation von Respekt.
Aber du wolltest doch jetzt Hörer. Mir nicht behaupten, dass du Hochdeutsch redest und dann meinst, du redest Deutsch. Ich übersetze das. Du willst doch jetzt nicht behaupten, dass du Hochdeutsch sprichst und damit die Sprache der Deutschen sprichst.
Nein, beileibe nicht.
Der andere, der Dirk da, der meint ja, er kommt hierher und spricht unsere Sprache. Und da beginnen dann die echten Probleme. Wenn wir den nämlich in eine Bäckerei jagen und der soll da mal eine ordentliche Bestellung aufgeben und die Verkäuferin da in der kleinen
Bäckerei... Die Deutsche.
Ja, siehst du, die schon wieder eine Arbeitnehmerin. Selbst in den Bäckereien sind sie schon. Das ist ein Unterwanderungssystem. Unglaublich, wir brauchen ihn wieder. Der aufräumt, der Mann mit der Bürste unter der Nase. Was wollte ich sagen? Eben, wegen der Sprache. Das ist übrigens vielleicht das wichtigste Thema des heutigen Podcasts, wie ich meine. Wenn ich mit Deutschen rede, die in der Schweiz sind, dann haben die Illusion, sie würden hierher kommen, sie würden Hochdeutsch reden. Wir lernen das ja auch in der Schule, wir Schweizer hier. Und dann wundern sie sich plötzlich nach einer gewissen Zeit, dass sie überall anecken. Das heißt grundsätzlich, Deutsche sind arrogant. Nur aufgrund des Verbalen. Dann gehen wir zurück zur Bäckerei, sie gehen da rein, möchten Brötchen und das und das. Und immer fragt die Verkäuferin, was möchte sie? Also, was wünschen sie? Und dann irgendwann mal könnte man doch als Deutscher mal feststellen, Moment, oberflächlich verstehe ich die zwar, aber was sie hier tut, ich habe null Ahnung.
Das ist ein unglaublicher Zwiespalt. Also ich bin auch in die Schweiz gekommen und dachte, es gibt keine Sprachbarriere.
Mhm. Die ist größer wahrscheinlich, als wenn du nach Spanien oder Frankreich gehst.
Absolut. Es wäre auch wesentlich leichter gewesen, aufgrund der Sprache nach England zu gehen, als in die Schweiz.
Ja, kommt darauf an, wo
wenn ich aber,
also so in einer Cockney-Gegend in London, da würde dich auch niemand verstehen.
Wenn ich aber jetzt zu dem Bäcker gehe und sage, dass ich Semmel lieben möchte, ich versuche auf Schweizerdeutsch die Zahl zu sagen, dann werde ich noch arroganter gehalten, weil ich ja den Dialekt gar nicht spreche. Ja. Wie kann ich mir einbilden, diese Sprache?
Aber das müssen wir uns mal auf der Zunge vergehen lassen. Was würdest du da bestellen? Sag's nochmal.
Semmeli.
Komm, Roman, sag dem mal, wie man das ausspricht.
Also ich muss dem Dirk recht geben. Also ich sage allen deutschen Mitarbeitern oder Arbeitnehmern bei uns im Haus, die versuchen, Schweizerdeutsch zu reden, Bitte lass es.
Also liebe deutsche Zuhörerinnen und Zuhörer, solltet ihr mal in die Schweiz kommen und uns Arbeit wegnehmen, tut uns wenigstens den Gefallen und sprecht nicht Schweizerdeutsch. Das hört sich nämlich an, wie eine Kuh auf Tschechisch furzen würde.
Aber dasselbe trifft natürlich auch auf mich zu. Also da muss ich jetzt, da müssen natürlich die Klingen gleich lang sein. Also wenn ich jetzt mein Hochdeutsch spreche, das ja kein Hochdeutsch ist, sondern dasjenige, was mir mein Lehrer erzählt hat, wäre Hochdeutsch. Ich werde zwar, also ich glaube, ich werde überall in Deutschland verstanden damit, aber mir sagt jetzt halt niemand, du hast ein komisches Deutsch, sprich das nicht, weil dann verstehen sie mich gar nicht mehr.
Die Deutschen verstehen dich auch nur verbal, weil wir benutzen zwar Begriffe, aber der Inhalt der Begriffe zum Beispiel ist in der Schweiz ganz ein anderer als in Deutschland.
Klar, aber das...
Wir haben doch hier einen wunderbaren deutschen Blogger seit 5 Jahren oder was, blogwiese.ca. Der setzt sich mit dem Thema aus, der war schon in Diskussions- und Gesprächssendungen im Schweizer Fernsehen, im Radio, überall. Der setzt sich absolut mit der Thematik auseinander und er sagt heute noch, ich verstehe es nicht, bis zum gewissen Punkt.
Ich muss ja mal eine Sache sagen, es gibt ungefähr 50 deutsche Dialekte. Davon sind 2 Dialekte in der Schweiz beheimatet, 2 Dialekte sind in Österreich beheimatet. Und 46 Dialekte sind in Deutschland beheimatet. Mhm. Wenn ich mich in Deutschland bewege und nach Norddeutschland gehe, wo Plattdeutsch als Dialekt geredet wird, verstehe ich kein Wort.
Aber es ist wunderschön.
Wenn ich Luxemburger Platt höre, verstehe ich kein Wort. Ich muss mich da erst reinhören. Aber Deutsch, das Hochdeutsche ist der kleinste gemeinsame Nenner. Mhm. Das wurde eingezogen, damit sich alle Deutschen untereinander verständigen können. Und tatsächlich wurde es auch in der Schweiz gewählt als Amtssprache. Es wurde nicht das Schweizerdeutsch als Amtssprache gewählt, sondern das Hochdeutsch als Amtssprache gewählt, um einen gemeinsamen Nenner zu haben. Und jetzt setze ich noch einen drauf. Es ist sogar so, wenn ein Mensch aus dem Wallis kommt, der einen Dialekt spricht, den selbst 90% der Deutschschweizer nicht verstehen, wenn der sich Hochdeutsch ausdrückt, wird selbst der geschnitten. Mhm.
Und da kommen Kritiken von allen Seiten, vor allem wieder aus der rechten Ecke politisch gesehen, das Schweizer Radio und Fernsehen hätte zu viele Walliser. So, und jetzt ist noch mindestens die Hälfte dieser Walliser schwul, bekennend schwul, also kein Gerücht.
Nichts Schlimmes.
Und das ist so, es gibt nichts Schlimmeres als einen schwulen Walliser im Schweizer Fernsehen, scheinbar. Das sind die Probleme, die wir haben. Sag mal, wenn also jetzt alles Hochdeutsch spricht, die Deutschen sprechen Hochdeutsch, die Schweizer sprechen Hochdeutsch, aber im Grunde genommen verstehen sie sich doch nicht, fördern wir damit den Amerikanismus bzw. die englische Sprache? Das ist mal ganz ein anderer komischer Aspekt, der mir jetzt soeben durch den Kopf gegangen ist. Weil ich tatsächlich schon das gesehen habe, Jugendliche, aus Slowenien oder weiß ich was, ein Spanier oder Portugiese, weiß ich, also wirklich Leute, die ziemlich auseinander sind, die alle ein bisschen Deutsch sprechen oder auch ein bisschen mehr, aber sich plötzlich auf Englisch unterhalten.
Ja. Ich hab einen Arbeitskollegen, der ist Italo-Schweizer. Der leider sehr nuschelt, wenn der Schweizerdeutsch redet, verstehe ich nur jedes zweite Wort. Mit Glück. Ich verstehe sonst Schweizerdeutsch sehr gut. Mit dem Unterhalt.
Das meinst du nur, wenn wir mal richtig loslassen. Ich meine, der Roman, der kann ja sowas, das verstehe ich mir Zürcher ja nicht mehr. Das ist ja der Osten der
Schweiz. Aber mit dem spreche ich Englisch.
Mit dem Roman?
Nein, mit dem, also, mit dem Arbeitskollegen. Da würde sich der Roman wehren, wenn ich mit ihm Englisch reden würde, genau. Glaube ich. Aha. Nein, aber ich gebe dir ganz einfach recht.
Aber jetzt, also gut, okay. Dann weißt du, die Zeit drängt langsam.
Es drängt keine Zeit.
Wir wollen ja nicht unbedingt die Hörgänge unserer lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, die lieben Leutinnen und lieben Leute strapazieren. Aber du hast es vorher angesprochen, ganz einleitend, als die Umrechnung kam, 3,x% zu x Prozent dann in realen Zahlen, dann hast du gesagt, Dirk, das wäre dann ungefähr 2,x Millionen, entspricht den Türken. Wenn ich nun auf Deutschland schaue, dann höre ich oft die Ghettoisierung, ein Thema in Deutschland. Halb Berlin ist türkisch, ein Ghetto für sich. Die holen sich ja schon türkische Polizisten. Der türkische Ministerpräsident Ecevit sagt, ihr müsst türkische Schulen haben in Deutschland. Die Ghettoisierung. Der nächste Schritt war die Schlampen oder die Schönen. Sie werden entwurzelt, sie wehren sich, sie werden in eine Ghetto-Situation gedrängt. Würdest du dem zustimmen? In Deutschland, nicht in der Schweiz.
Sie werden insofern in eine Ghetto-Situation gedrängt, als dass manche Vermieter einfach keine Türken in ihren Wohnungen haben wollen. Das ist in der Schweiz mit Deutschen genauso. Manche Vermieter wollen keine deutschen Mieter haben. Das ist hier leider auch so. Das durfte ich erleben, als ich hier eine Wohnung gesucht habe. Mhm. Und es ist halt so, dass in Gegenden, wo es sehr viele Türken gibt, dass da keine Deutschen mehr wohnen wollen, weil ihnen das zu fremd ist. Also bekommt der nächste Mieter, es bewerben sich dann auch dann tatsächlich nur noch türkische Mieter, und dann zieht ihn eine weitere Wohnung in die Türkei ein. Wie gesagt, ich möchte das bitte nicht falsch verstehen, ich bin mit Türken groß geworden. Im Ruhrgebiet wird man sowieso mit sehr vielen Ausländern groß.
Hast du damals von Türken geredet oder von Kanaken?
Nein, von Türken. Von Menschen türkischer Herkunft.
Hast du tatsächlich so geredet oder denkst du jetzt
von, heute? Von Türken habe ich damals geredet.
Aha. Nicht von Kanaken?
Nein. Das sind ja außerdem die Polen.
jetzt neuerdings. Das hat sich einfach verschoben.
Nein.
Entzückend. Nein. Kolczak würde sich in Lolli reinstecken.
Nein, aber das ist genau der Punkt. Es fängt vielleicht damit an, dass es gibt in Deutschland sehr viele Vorbehalte gegen Ausländer. Das stimmt, das ist so. In meiner Heimatstadt leben knapp 40% Ausländer mittlerweile. Also es steht kurz davor, dass es wirklich total kippt. Da, wo Menschen aussehen, man hat Angst vor Fremden, das ist generell in jedem Menschen drin. Und es kommt dann halt ganz drauf an, wie diese Politik diese Angst vor den Ausländern schürt. In der Schweiz tut es die SVP sehr aktiv und sehr erfolgreich, weil sie nämlich genau um die Ängste weiß und auch genau in die nötigen Sachen Bord. Und dann kommt genau das, was ich am Anfang mal gesagt habe mit meinem Kind und deinem Kind. Mhm. Dann wird nämlich gesagt, alle Türken sind scheiße, aber der Ahmed, mit dem ich zusammen arbeite, der ist super.
Ja, ja.
Und der Mustafa, der macht das beste Döner von der Welt. Döner ist sowieso total großartig. Ich bin ja gegen alle Türken, aber Döner toll.
Also wir sind gegen alle Türken, aber Döner mit allem ist gut.
Mit alles scharf.
Genau. Roman, beobachtest du in der Schweiz eine Ghettoisierung? Jetzt in Zürich zum Beispiel. In Luzern sage ich nein, gibt es nicht. Also wie sieht es in Zürich aus, Roman? Und besteht die Gefahr, dass wir das hier auch kriegen?
Natürlich besteht die Gefahr. Ich würde das jetzt aber nicht auf Deutschland beziehen, die stelle ich nicht
fest. Nein, jetzt reden wir nicht
aber ganz von generell,
Deutschen, ja. Aber generell
ja, ich bin von Zürich weggezogen wegen dieser Ghettoisierung. Mhm. Unser Ruben wäre der einzige Schweizer im Kindergarten gewesen.
Das ist ja auch wieder ein
Problem. Das machen wir nicht, da ziehen wir weg. Und deshalb sind wir da. Hier, wo Ruben Kontakt hat, das ist auch richtig mit fremdländischen Leuten, das soll er auch, aber das Verhältnis, Anführungs- und Schlusszeichen, stimmt. Und das Verhältnis stimmt nicht, wenn er unter 30 Kindergartenschülern der einzige Schweizer ist. Das
ist aber eigenartig, was der Roman jetzt gesagt hat. Also ist er wirklich eigenartig. Darf ich das jetzt sagen? Ja, Roman ist nicht so schwergewichtig wie Dirk, dann kann mir weniger passieren. Ja, ja, es hängt mit den Schulen eben zusammen.
Du darfst alles sagen.
Ja, klar.
Tja.
Du darfst auch Heikles sagen. Schön verpackt.
Da fährt gerade der Zug vorbei. Dirk, das wäre der nach Deutschland vielleicht.
Verkehrte Richtung.
In die Richtung. Da kommen die Deutschen her. Ja, mach mal weiter.
Ja, und so insofern stelle ich das schon fest.
Aber förderst du damit nicht gerade diese Ghettoisierung, indem dass du dein Kind aus der Schule zurückziehst? Das ist das eine. Und das andere, diese ewige Forderung nach Migration total, also Ablegen der eigenen kulturellen Gewohnheiten, beginnt ja dann auch wieder in der Schule, indem dass sich die Schweizer zurückziehen und sagen, aber du sollst dich dann, also du sollst dich doch endlich mal wie ein Schweizer benehmen, aber ich will nichts mit dir zu tun haben.
Genau.
Verhalte ich den Schweizer, aber versuche ich die Sprache zu sprechen. Hast du gerade selber gesagt.
Das ist aber tatsächlich so. Also ich erwarte das auch. Sei so wie ein Schweizer, aber das Wichtigste davon nimm nicht, nämlich die Sprache.
Das ist der Schweizer hat natürlich die Tendenz. Er ist ein sogenannter Körnli-Picker. Das heißt, er nimmt immer das Gute und das Beste überall und das Ganze praktisch in der gesamten Geschichte der Schweiz verfolgen und beobachten.
Ja, das ist das eine. Und das andere ist...
Die Schweiz sind Kriegsgewinnler, oder?
Ja, klar.
Hallo Hitler, Söldner. Komm wieder, wir brauchen Geld.
Söldner,
die alten Söldner. Ich bin auch der Meinung, dass die Schweiz nicht neutral ist, aber das ist nochmal ein anderes Thema.
Das gibt es überhaupt nicht, Neutralität meiner Meinung nach.
Also beide Seiten zu bedienen ist definitiv nicht neutral.
Nein, das egal, ist, wir dienen zwei Herren, oder? Ja. Sagt man ja bei Goethe.
Nein, das geht nicht. Aber um auf das Thema zurückzukommen, also Ghettoisierung stelle ich fest, sehr stark, ich gebe dir auch recht, Roger, mit dem Wegzug gibt man dem Auftrieb, das ganz klar ist, vielleicht auch eine kurzfristige Reaktion gewesen oder eine Flucht sogar, das ist richtig. Aber noch ganz kurz wegen der Sprache. Ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also die Sprache ist ja schlussendlich auch die Kultur.
Ein Teil der Kultur, nicht die Kultur, ein Teil.
Ich behaupte, es ist die Kultur.
Nein, definitiv nicht.
Nein, es ist es nicht, aber es ist der Träger des kulturellen Gedankens. Er kommt am besten zum Ausdruck durch die Sprache. Also, am Anfang war das Wort und das Wort, naja, das kennt ihr alle, aber es ist das Wort... trägt die Kultur, die kulturellen Gedanken, das Gedankengut, die Traditionen und so weiter nach außen.
Man muss sich einfach in diesem Zusammenhang klar sein, ohne Sprache gibt es keine Konstruktionen von Gedanken. Das funktioniert nicht. Die ist darauf angewiesen, dass man eine sprachliche Konstruktion machen kann. Und deswegen ist die Sprache Grundlage von allem, was wir manifestieren. Es gibt nichts, das sich manifestiert, das außerhalb der Sprache eine Eigenschaft annehmen kann. So gesehen glaube ich, dass die Sprache die Grundlage ist oder selbst die Kultur ist. Und
ich bin das, der Neger an diesem Tisch.
Okay, wenn du das gern sein möchtest.
Jetzt kannst du ein Foto machen von mir. Du bist jetzt so ernst und wissenschaftlich geworden.
Ja, weil dass Sprache ich nicht, ist mein Thema.
Nicht anders kann als schwarz angreifen. Jetzt musst du ein Foto machen, das rein in den Blog damit alle Leute sehen, wie sieht ein weißer Schwarzer in der Schweiz aus.
Genau, das nehmen wir rein.
Sehr schön. Sehr schön. Das war eine Einlage der Schweizerischen Nationalbank. Und Schwarzgeld.
Ich empfehle auch, dass man sich zwei, drei Gedanken macht zur Sprache, was sie tatsächlich bedeutet. Ja. Ich habe Gebärdensprache gelernt und dort sieht man, was die Sprache tatsächlich ist. Und es ist viel, 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 viel mehr, als wir zunächst glauben. Kinder, die gehörlos zur Welt kamen und die Gebärdensprache nicht lernten, die konnten zum Beispiel nicht einen Baum bestimmen. Sie konnten nur Baum bestimmen. Aber sie konnten gedanklich nicht bestimmen, das ist jetzt der Baum, sondern einfach Baum. Und damit ist man so handicapiert, dass sich gar nichts entwickeln kann. Und aufgrund dessen ist das, was Roger vorhin gesagt hat, mit der örtlichen Kultur nicht nur für die Schweiz gültig, sondern für alle Regionen. Also ich als Schweizer kann in, ich sage jetzt mal Frankfurt am Main, jene Kultur überhaupt nicht nachvollziehen, mindestens nicht bis auf die Gründe herunter, weil ich nicht von dort bin und weil ich auch nicht die Sprache spreche. Und wenn wir uns auf diesen Level begeben, kommen wir wieder zurück auf, was wir anfangs besprochen haben, welche Anführungs- und Schlusszeichen Pflichten habe ich als Gastgeber und welche Pflichten habe ich als Gast und welche Rechte. Und das ist ja schlussendlich dann ein Geben und Nehmen. Und das funktioniert meiner Meinung nach darum nicht, weil wir alles viel zu sehr auf der emotionalen Basis wahrnehmen, auch auf der ängstlichen Basis, wo die SVP, die arbeitet ja nur mit Angst, und statt halt auch auf der persönlichen Ebene. Also ich wollte ganz zu Beginn mal sagen, dann wurde ich von euch beiden immer wieder unterbrochen, ganz nett. Das war jetzt ein Witz, also war kein Angriff. Ich nehme Dirk nicht als deutschen Menschen wahr.
Wir haben dich doch nie unterbrochen, das ist einfach nicht wahr.
Sondern
Was wolltest du jetzt sagen? Komm, mach dir jetzt endlich mal den Satz. Du bist in einem richtigen Monolog, denn wir sind völlig erstaunt.
Ja, das ist jetzt
ich habe eine schwarze Nase bekommen, der Dirk hat einen Kiefer im Kinn unten.
Dirk ist für mich mein Kollege, mein Freund. Egal woher er kommt. Das spielt keine Rolle mehr, weil ich einen persönlichen Bezug zu ihm habe. Mhm. Wenn da draußen jetzt aber 30 Deutsche stehen und die sprechen alle laut,
dann haben wir die
Armee. Dann nerven die mich.
Ja, ja.
Alle Deutschen sind scheiße, bis auf den Dirk.
Ja, bis auf den deutschen Achmed, oder?
Wenn ich die kennen würde, wenn da jetzt 30 Leute Stammgäste von Barcamps wären, da wäre kein einziger von denen würde mich nerven, weil ich ja alle kenne. Mhm. Und ich habe einen Bezug dazu. Und das ändert sehr, sehr viel. Das hat auch damit zu tun, was du zu Beginn gesagt hast, was deine Frau macht. Die baut ja Beziehungen auf zu denen. Das ist dann auf einmal jemand, der fassbar ist und nicht einfach einer aus einem Riesentopf. Und insofern denke ich, dass wir eigentlich die Sprachbarriere gar nicht wirklich überwinden können. Mhm. Das geht nicht.
Glaube ich auch, würde ich unterstützen. Muss auch nicht sein.
Ja, aber muss auch nicht sein.
Wenn wir sie überwunden haben, dann sind wir am Ende angelangt. Sondern, und so sind wir dauernd auf dem Weg und das Ziel interessiert uns eigentlich gar nicht. Es ist doch spannend, wieder etwas zu entdecken, wenn ich irgendwas sage und dann kommt der Dirk und sagt auch was und plötzlich merke ich, Moment mal, der meint ja was ganz anderes, als ich gedacht habe. Und plötzlich begegnet man sich so und dann sagt der Dirk, ach, so ist das. Und ich so, ja, so war das. Und dann ist man gemeinsam plötzlich über die Sprache einen ganz wichtigen Schritt weitergekommen. Und das ist das Gewicht der Sprache.
Jetzt, Dirk, du hast vorhin den Kopf geschüttelt, energisch.
Also ich bin der gleichen Meinung wie du, dass die Sprache Transportmittel für Gedanken ist und Möglichkeit zum Austausch ist. Ich würde dir auch mit allem recht geben, wenn es Schweizer Schriftdeutsch gäbe. Gibt es nicht.
Nein.
Es gibt kein gedrucktes Schweizerdeutsch. Dann würde ich mir hundertprozentig übereinstimmen.
Gedrucktes Schweizerdeutsch gibt es?
Ja, such's mal.
Nein, es gibt schon. Wir haben eine Forschungsstelle, wir haben ein Lexikon, und das heißt lustigerweise Idiotikum, oder?
Es gibt auch ein Ruhrgebietsdeutsch-Lexikon. Das will ich jetzt gar nicht sagen.
Es gibt schon eine Forschung. Aber das Mühsame ist, dass die Schweizer Sprache im Bereich Forschung, muss ich hier nur einschieben, gar nicht gefördert wird von der Schweiz.
Ich tue mich da sehr, sehr schwer mit, weil Sprache ist ein Mittel, um miteinander sich auszutauschen, auch Gedanken zu teilen. Und wenn ich mich mit jemandem unterhalte oder versuche zu verständigen, der nicht meine Sprache spricht, muss ich einen Weg finden, mich mit dem verständlich zu machen. Und da ist halt das Deutsche als Obermenge über allen Dialekten halt der Nenner, der gewählt wurde. Wenn ich mir jetzt das Ruhrgebietsdeutsch angucke, was kein eigener Dialekt ist, zumindest nicht genügt es nicht der Definition dessen, was ein Dialekt ist, dann ist es eine Sprachregion, die durch eine schmelztiegige Gesellschaft entstanden ist. Die Zechen sind in Deutschland durch Iren gegründet worden. Wir hatten sehr viele Gastarbeiter aus der Türkei. Wir haben sehr viele Polen in Deutschland gehabt. Wir haben auch sehr viele Juden im Ruhrgebiet gehabt. Wir haben auch sehr viele Juden im Ruhrgebiet gehabt. Und so fließen alle Begriffe aus diesen Sprachen auch in die Ruhrgebietsprache ein. Zum Beispiel ist der Hammer der Motek. Motek kommt aus dem Polnischen. Wenn du zur Arbeit gehst, gehst du zu Maloche. Maloche ist jüdisch.
Jüdisch, ja.
Und die schweizerdeutsche Sprache wird so eng gegriffen und so festgehalten, dass sie sich nicht mehr fortentwickelt. Und damit ist es eigentlich keine Sprache mehr. Weil sie im Prinzip genauso wie das Lateinische feststeht und sich überhaupt nicht mehr bewegt. Es ist überhaupt keine Möglichkeit gefunden, dass irgendein Begriff aus dem Äußeren in diese Sprache Einfluss nimmt. Das passiert nicht mehr, weil es so festgehalten wird.
Was ist das mit der Jugendsprache?
Das stimmt nicht. Das stimmt.
Das ist so, wie ich es wahrnehme.
Ja, aber ich nehme also da muss ich widersprechen. Also mal ganz grundsätzlich, eine Schweizer Sprache gibt es nicht. Es gibt 18 Dialekte und eine übergeordnete Sprache gibt es nicht. Ich bin schon der Meinung, dass sie lebendig ist. Das ist auch dokumentiert. Welche Wörter werden nicht mehr benutzt, die vor 30 Jahren noch häufig benutzt werden, im Deutschen auch. Lexikon der ausgestorbenen Wörter
und so weiter. Gibt es im Internet Lexikon der vergessenen Worte?
Genau. Die bewegt sich schon, angetrieben durch unsere Jugend. Das ist auch richtig und ist auch normal. Da kommen Wörter auch von den Secondos kommen dazu. Also wir nehmen spanische Worte rein. Das passierte vor etwa 15 Jahren ganz intensiv in Sizilien, dass die englische Begriffe genommen haben, die Jungen, die heute assimiliert sind, diese Begriffe im Italienischen auf Sizilien. Und das passiert bei uns auch. Also die ist schon lebendig. Aber ich gebe dir recht, Schweizerdeutsch als Ganzes ist nicht fassbar, weil es das nicht gibt. Das gibt es nicht. Es gibt keinen Dialekt für die ganze Schweiz. Dafür haben wir ja eigentlich das Schriftdeutsch, das uns aber eigentlich was Fremdes ist. Muss es ja auch, weil wir übersetzen. Und jede Übersetzung birgt Fehler und jede Übersetzung kann niemals das wiedergeben, aus deren Quelle es kam. Das geht nicht. Und insofern glaube ich, unsere Sprache lebt schon. Ich habe jetzt nicht ganz verstanden, worauf du hinaus wolltest. Also
ich will darauf hinaus, dass das, wie soll ich das jetzt am besten sagen? Ihr nehmt die deutsche Sprache, die schriftdeutsche oder hochdeutsche Sprache immer als Fremdkörper an, weil ihr sie nie als separate, also Zweitsprache beigebracht bekommt. Wenn du in Deutschland groß wirst, fängst du mit 3 Jahren im Kindergarten an, mit Hochdeutsch befasst zu werden. Mit 3 Jahren. Und zwar nicht so, dass du eine neue Sprache lernst, sondern um einen gemeinsamen Nenner zu haben, falls du mit Leuten aus anderen Bundesländern oder aus anderen Sprachregionen zu tun hast. Ja. Und da wir damit so früh anfangen, ist es ja so illusorisch, in der Schweiz mit 3 Jahren in den Kindergarten zu gehen, da wir so früh mit anfangen, lernen wir 2 Sprachen parallel. Wir führen zu Hause immer noch Dialoge in unseren Dialekten, in unseren Heimatsprachen. Und in der Schule oder im Kindergarten, der Kindergarten in Deutschland ist wirklich eine Spielgruppe, das hat nichts mit der Vorschule zu tun, so wie es in der Schweiz gehandhabt wird, wo direkt ab dem 5. Lebensjahr wirklich Schule passiert und auch wirklich Leistungsauswahl passiert. Das ist völlig unterschiedlich, aber da wir dann, wir werden damit quasi zweisprachig groß. Und das heißt, wir verlieren ja nicht unsere Kultur dadurch oder unsere Herkunft, aber wir haben keinen zweiten Fremdkörper dabei. Und bei euch wird diese deutsche Sprache immer als Fremdkörper betrachtet. Ja. Grundsätzlich und immer.
Ja. Einverstanden. Hm? Ja, wir haben das geändert vor 2 Jahren. Also mindestens im Kanton Zürich. Vor 2 Jahren wurde der Kindergarten offiziell Bestandteil der Schule. Die haben während 2 Tagen im Kindergarten sprechen die Hochdeutsch. Aus denselben Gründen, wie du vorhin genannt hast. Also es bleibt uns die Hoffnung, dass sich das ändert.
In 20 Jahren, weil dann ist die Generation...
Sprechen wir überhaupt, das ist ja auch eine Frage, Sprechen wir Hochdeutsch oder sprechen wir Schriftdeutsch? Hochdeutsch ist nämlich nochmal was anderes. Wenn man mit Linguistikern oder Germanisten sich unterhält, dann wird er gleich mal die Hände hoch an. Moment mal, ihr sprecht nicht Hochdeutsch.
Ja, aber ich auch nicht.
Nee.
Das ist keine Hochsprache.
Nee. Das will ich jetzt gar nicht sagen.
Wir sprechen Schriftdeutsch.
Ich baue in mein Hochdeutsch oder in mein Dialogdeutsch auch dialektische Sachen ein. Wenn ich sage, das ist ein Bild für an die Wand, dann ist das absolut weit davon entfernt, irgendwas Hochdeutsches zu sein. Aber von jedem Schweizer wird gedacht, das ist Hochdeutsch, weil ich es ja gesagt habe.
Gib
ja,
mich die Kirsche.
Gib mich die Kirsche, das ist sowieso noch mal weit davon weg.
Kraus einen Fußnägel zum Nabel hoch.
Ja, nein, aber das will ich damit sagen. Also es wird nicht so fremdkörperhaft wahrgenommen.
Dann kommen wir jetzt, liebe Leutinnen und Leute, zum Praxistest. Und zwar richten wir mal die erste Frage an unseren lieben Herrn Dirk. Was verstehst du, wenn ich sage, heute, oder ich sage es auf Schweizerdeutsch, heute gibt es Kuchen zum Znacht. Was landet auf dem Teller?
Also ich verstehe, heute gibt es Kuchen zum Abendessen.
Und was verstehst du unter Kuchen?
Kuchen.
Was ist Kuchen? Na komm schon, Junge.
Ja, so ein Festtagkuchen, keine Torte.
Siehst du, wir verstehen uns doch nicht. Kuchen? Kann auch, und wie sagt man das jetzt in Deutschland, eine Weihe?
Gibt es in Deutschland nicht.
Gut, das ist bei uns natürlich regional sehr unterschiedlich.
Auch, da kommt noch der regionale Unterschied.
Bei euch auch so. Also,
ja, aber
Plätzchen weiß ich bis heute nicht, was das ist, weil mir das niemand vom
Ubuntu-Users-Team
erklären konnte.
Kekse.
Okay. Aber ich will damit nur sagen, Kuchen ist nicht Kuchen.
Ja, genau. Das ist ja das, was ich
festgestellt habe. Aber der Deutsche, wenn der da liest, heute frischer Kuchen mit Apfel, mit Aprikosen, was weiß ich, dann ist das für ihn ein Apfelkuchen. Und dein Apfelkuchen ist eben kein Kuchen. Das ist hier unter Umständen was ganz anderes.
Ja, das ist im Fladen eine Weihe oder
Kuchen. Genau, ja, genau. Es ist ganz einfach unsere Lebensgrundlage, das Fressen wird schon hier ganz klar angekratzt.
Aber das, Roger,
Der geht ins Mövenpick rein und sagt, ich hätte gerne einen Kuchen.
Jetzt mal ganz ohne Entschuldigung, wenn ich das mal eben dazwischen schmeiße, aber wir unterhalten uns ja gerade fließend. Gibt es Mövenpick überhaupt noch?
Noch ein Restaurant.
Die haben am Paradeplatz zugemacht.
Ja.
Meine Mutter hat mir das erzählt.
Ich glaube, die bauen wieder mal den ganzen Konzern um.
Eins gibt es noch als Autobahnraststätte kurz vor Basel.
Ja, und dann gehören natürlich die Dings ja auch dazu. Ja,
der Fressbalken.
Die Sindis, oder ja, wie die heißen.
Entschuldigt den Ausflug.
Ja, ist absolut richtig, aber es gehört ja irgendeinem bayerischen Unternehmer. Wie heißt der? Von Fink.
Hä? Echt? Weiß ich gar nicht.
Jo. Ja, also unsere Möwen, wenigstens die kulinarischen, die gehören dem Bayern. Grüß Gott, Herr von Fink.
Wo ist der Wurst? Ja.
No, das bockt
aber die regionalen Unterschiede, die gibt es überall. Die gestehe ich jeder Region zu. Also ich gestehe jedem Land zu, dass sie zum Beispiel Esswaren in jeder Region anders zahlen.
Natürlich.
Das finde ich auch okay so.
Aber siehst du, wenn wir uns nur auf Kuchen einlassen, dann können wir gleich noch ein paar Stunden reden. Dann
genau.
Kommen die Regionalen, dann kommen die Lokalen und dann gibt es noch den Hirschen und den Löwen und die Krone und jeder hat nochmal einen anderen Kuchen.
In Deutschland gibt es das Beispiel mit der Frikadelle. Die Frikadelle im Ruhrgebiet ist die Bulette in Berlin, genau. Ist das Fleischpflanzerl in Bayern. Also
und was hat es mit Hamburger zu tun?
Gar nichts.
Genau.
Gut. Aber viele Schweizer sind diese Frikadellen sowas wie ein Hamburger.
Ja, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Entschuldige bitte.
Jetzt. Ja, den Hamburger, den kriegst du nicht nur in Hamburg, den kriegst du auch im McDonald's oder angegliederte Städte. Nur um das auch. Ist für jeden Deutsche ein Hamburger eigentlich?
Das kommt ja aus den Staaten, das kommt ja noch nicht mal aus Deutschland.
Ja. Ja, weiß ich schon. Aber ich sage ja, wenn ich sage, ich hätte gerne einen Hamburger. Ist das überall
also wenn, klar, wenn du einen Hamburger bestellst, bekommst du keine Frikadelle im Brötchen, was vielleicht ein Schweizer denken würde. Das ist schon ein Unterschied.
Also, jetzt will der Roman wieder was sagen. Also Achtung, er setzt jetzt seinen Monolog an.
Ja, genau.
Wir setzen uns zurück.
Wenn Roger am Reden ist und man will etwas sagen, ist das ungefähr gleich, wie wenn man bei einer Nähmaschine, die läuft, den Faden einfädeln will.
Genau. Und wir werden dann noch was ganz Spezielles zum Schluss feiern heute.
Gut. Ich möchte den letzten Themenblock anschneiden, Gemeinsamkeit.
Was, noch einen ganzen Block bringt der? WordPress oder was? Das ist ja was anderes.
Ich möchte aber zu dem Vorhergegangenen noch kurz was sagen, bevor wir zu den Gemeinsamkeiten kommen. Und zwar, ob die Arbeit von den Ausländern weggenommen wird. Man muss ja nur mal ganz kurz überlegen. Es gibt rund 3% Arbeitslose in der Schweiz. Es gibt rund 22% Ausländer. Nehmen wir die 3% Arbeitslosen von den Ausländern weg, bleiben noch 19% Ausländer, die hier einen Job haben, der auch gebraucht wird. Das Arbeitsklima in der Schweiz, die Firmen expandieren, das wirtschaftliche Klima ist so, dass die Firmen expandieren können, was ein wirkliches Merkmal und ein gutes Merkmal der Schweiz ist. Und also 3% Ausländer würden vielleicht einigen Schweizern die Arbeit wegnehmen, aber die restlichen werden tatsächlich gebraucht. Muss ja gar nicht so abgehen. Entschuldigung, das wollte ich nur noch mal einfügen.
Das war aber richtig. Jetzt geht mir wieder was ganz anderes durch den Kopf. Der Roman will jetzt zum nächsten Themenblock kommen, aber es gibt ja auch noch, also jetzt kommt wieder meine Abteilung, die Sauschwaben und die Kuhschweizer. Kennst du das auch?
Nein.
Kennst du das nicht? Gibt es sogar ein Buch, das heißt so?
Nein, ich kenne nicht jedes Buch. Das? Ich kenne ein paar Bücher, aber nicht alle.
Doch, die Sauschwaben und die Kuhschweizer. Sind eigentlich für Deutsche unter Umständen Schweizer noch sowas wie ländliche Rüpel?
Nein.
Weißt du, diese bodenständigen, ehrlichen, katholischen Bürger aus dem Emmental, die in den Emmentaler Wilde Westen, kennst du den?
Nein. Vielleicht, wenn ich den noch kenne.
Aber diese Begriffe, die sind auch veraltet, glaube ich, Roger. Also,
ich weiß es.
Ich glaube, die sind
überholt. Ich weiß ja nicht, wie weit die da drüben endet, an der Grenze schon angekommen sind, oder?
Also ich muss, wenn ich sage, das ist ein Schwab, nicht mehr erklären, dass ich ein Schwabe meine, also ein Süddeutscher. Das muss ich heute nicht mehr.
Wieso musstest du das mal?
Früher musste ich.
Also war natürlich.
Also nicht den Deutschen meinst du?
Für mich ist ein Schwab einfach ein Deutscher.
Ja, das war früher so.
Aber wie sieht das umgekehrt aus? Gab es auch sowas?
Also ein Schweizer ist ein Schweizer. Aha. Gibt es keine besonderen
Wörter dafür. Wir sind nicht so wichtig, wie du meinst, für die Deutschen. Haben wir
die geben uns nicht mal so eine Schandbezeichnung. He? Sauschwabe. Nicht mal
dafür reicht es.
Wobei die Streitkultur total unterschiedlich ist. Da wollte ich jetzt nicht nochmal ein ganz großes Fass aufmachen.
Nein, jetzt kommen wir zum letzten.
Bei den Gemeinsamkeiten ist es vielleicht total interessant mal zu sehen, dass hier in der Schweiz sehr, sehr häufig von dem Deutschen geredet wird. Deutschland ist ein Land mit 82 Millionen Einwohnern, was wir gerade festgestellt haben, 46 Dialektgebiete zerfällt. Und da gibt es den Deutschen, der Durchschnitt aller Deutscher ist. Und wenn du in die Schweiz gehst, dann wird immer gesagt, das ist von Kanton zu Kanton und von Region zu Region unterschiedlich. Den Deutschen, in Anführungszeichen, wird das gar nicht zugestanden. Richtig. Es gibt den Deutschen. Völliger Schwachsinn.
Ja.
Ich komme aus dem Ruhrgebiet. Das Ruhrgebiet ist ein Hochballungsraum. Überhaupt ist Deutschland insgesamt dichter besiedelt als die Schweiz. Man mag es sich gar nicht vorstellen. Das Ruhrgebiet ist ein Hochballungsraum, wo es aufgrund der räumlichen Nähe aller Menschen zueinander eine ganz andere Ethik und eine ganz andere Moral und ein ganz anderes Zusammenleben gibt. Es gibt es nochmal ähnlich in Berlin. Und selbst ich würde mit dem, wie ich aufgewachsen bin, in fast allen anderen Regionen in Deutschland auffallen. Wie viel mehr falle ich dann in der Schweiz auf?
Ich finde das Ganze ein interessanter Ansatz, weil die zum Beispiel die internationale Bezeichnung für Deutschland enthält ja das Wort Föderalismus. Oder
Federal Republic of Germany, genau.
Und das ist ja auch die Bezeichnung, die ich ja eigentlich für Deutschland gar nie benutze. Wenn ich Föderalismus höre, fällt mir Deutschland nicht ein. Dann fällt mir natürlich die Schweiz ein, ist klar als Schweizer, vielleicht noch die Vereinigten Staaten, Vereinswesen und so weiter, aber ganz bestimmt nicht Deutschland. Hat vielleicht historische Belastungen, das weiß ich nicht, aber dürfen wir da Gemeinsamkeiten erwarten, die wir nicht sehen, was das Föderalistische betrifft? Weil wir hatten ja keine, Anführungsschlusszeichen, Kriegsunterbrüche unserer Entwicklung der Schweiz. Das war ja in Deutschland zweimal sehr hart, oder man kann es auch zusammenfassen in einem großen Unterbruch. Und bei uns wird ja auch schon in der Schule gelernt und so weiter, sehr stark föderalistisch geprägt, das Ganze ist auch heute noch so. Macht das Ganze auch etwas komplex und kompliziert. Aber das gibt man Deutschland nicht.
Ja, Deutschland hat natürlich drei Unterbrüche, massive.
Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, Westerwelle.
Woher ich nicht weiß, welcher der schlimmste. Nein, gut, das wird. Nein.
Du siehst, du siehst, wir interessieren uns für deutsche Politik.
Nein, aber ich muss dir recht geben. Also wenn ich so Föderalismus angucke in Deutschland und in der Schweiz, dann sehe ich in der Schweiz Föderalismus für Fortgeschrittene und in Deutschland Föderalismus für Anfänger. In der Schweiz haben die Kantone viel, viel mehr Möglichkeiten, viel, viel mehr Selbstbestimmungsrecht. Das ist in Deutschland ganz anders. In Deutschland gibt es zwar ein Selbstbestimmungsrecht auf Bildungsebene. Bildung ist Ländersache. Also Kantonsache, wenn man so übersetzen würde. Aber es gibt es weitaus nicht weder bei Steuern, was in der Schweiz anders ist, noch bei allen anderen Sachen. Dadurch, dass es den steuerlichen Wettbewerb unter den Kantonen in der Schweiz gibt, gibt es halt das gute Unternehmensklima. Wenn das die Deutschen mal begreifen würden und sich nicht immer mit den Ländern vergleichen würden, wo die Steuern noch höher sind, sondern begreifen würden, dass gerade dieser Steuerwettbewerb dazu führt, dass es mehr Wachstum gibt, würde sich eine Menge mehr tun. Aber es ist beides föderalistisch, ja.
Ja, also ich meine, jetzt sind wir beim politischen System angelangt und das ist ja grundsätzlich anders in Deutschland als hier in der Schweiz oder umgekehrt. Also es ist ja viel schwieriger, das zu verstehen. Und viele Schweizer träumen von deutschen Verhältnissen, dass sie nicht mehr zu den Abstimmungen gehen müssen.
Tun sie ja sowieso nicht, höchstens zu 50%.
Höchstens. Ja, das wäre schön.
Höchstens.
Und viele Deutsche gucken in dem Moment neidisch in die Schweiz und sagen, ich möchte auch gerne direkt damit bestimmen.
Ja, so die ersten 5 Mal und dann ist
auch. Nein, ich sag, aber das ist total witzig. Ne? Jeder möchte so einen Teil des Systems des anderen doch haben.
Die Rosinen halt.
Ja. Die Rosinen,
ja.
Genau.
Ja.
Wir kommen jetzt zum letzten Block.
Ja, wir sind schon da.
Ah, wir sind schon da.
Ja, wir sind schon bei der Gemeinsamkeit. Ach so,
übrigens unterdessen ist auch der Zug wieder vorbeigefahren. Jetzt allerdings in die Richtung Deutschland.
Ja, Schaffhausen.
Das wäre ein Ausgang. He? Oder wie der Schweizer sagt, da hat der Zimmermann das Loch gelassen.
Das gibt es in Deutschland auch.
Das war Richtung Schaffhausen. Die haben damals ja vergessen, das Licht abzuschalten, wurden deshalb bombardiert von den Amis. Selber schuld. Ja, Gemeinsamkeiten.
Dann wurden sie bestraft. Sie mussten jahrelang Pflicht abstimmen. Bei den Abstimmungen sonst wurden sie gebüßt.
Genau, immer noch, oder?
Nein, ich glaube jetzt
5 Stutz.
Immer
noch? Ja, ich glaube. Gemeinsamkeiten. Ich glaube, wie Dirk schon zu Beginn gesagt hat, es gibt viel mehr, als wir glauben, Gemeinsamkeiten. Also ich bewege mich häufig in Deutschland, ich bin sehr gerne da. Ich hatte noch nie Probleme, zwischenmenschliche Probleme mit Deutschen, überhaupt noch nie. Das hat immer tiptop alles gut geklappt. Die sind freundlich, auch im Service und so sind die viel freundlicher als wir.
Absolut, absolut. Auch und die Portionen sind viel größer. Wir halten uns an die französische Küche und verhungern zeitweilig für viel Geld. Und wenn du in Deutschland mal irgendwo so einen feinen Sauerbraten oder was bestellst, mit Nudeln oder was dazu, dann hast du gegessen. Wunderbar. Also ich möchte das gleich unterstreichen, was der Roman sagt.
Ja.
Das gibt es gar nicht, dieses Missverhältnis. Wenn ein Schweizer nach Deutschland geht, dann gibt es vielleicht den einen oder anderen, der schon mal in der Schweiz war, vielleicht auch schon längere Zeit mal, und dann kommen irgendwelche lustigen Geschichten wie jetzt kommst du mir dann aber nicht mit dem Küchenkästchen. Oder irgendwie wird man ein bisschen nachgeäfft, wenn wir eben Schriftdeutsch sprechen, aber damit hat sich's. Aus, sehen Sie, fertig, habe noch nie was anderes gehört.
Ich habe leider gegenteilige Erlebnisse hier in der Schweiz gemacht, was auch in einer Sache gipfelte, die nicht ganz so schön war, wo eine Mikro-Mitarbeiterin meinte, dass sie keine Deutsche bedienen müsste und das auch laut ausgesprochen hatte. Gut, sie arbeitet nicht mehr bei der Mikro, aber es ist passiert. Und zum Service kann ich nur sagen, das beste Beispiel ist für uns Winterreifen aufziehen lassen. Und da haben wir einen Termin in 3 Wochen bekommen und haben uns totgelacht. Das gibt es in Deutschland überhaupt nicht. In Deutschland, wenn Winterreifensaison ist, dann wird durch die Nacht durchgearbeitet, mit 3-Schicht-Betrieb gearbeitet.
Ja, das ist hier auch so, wenn du zum albanischen Garagisten oder so gehst. Also wir haben seit Jahren irgend so einen aus der Gegend, aus dem Balkan, der unser Garagist ist, der hat eine Werkstatt. Wunderbar. Wunderbar. Und letztens habe ich von einem stadtbekannten Millionär sogar seinen Cadillac bei dem gesehen. Und da habe ich gefragt, du sag mal, kommt der jetzt zu dir mit dem Auto? Da hat der sonst was hin? Nein, der gibt jetzt nicht mehr in seine angestammte Garage sein Cadillac, der kommt jetzt zu mir. Er mag nicht mehr einfach immer warten und überteuerte Preise. Alles kartellgeschützt.
Das ist das Satzsein, glaube ich. Ja, aber es gibt natürlich einen Haufen Gemeinsamkeiten. Ja. Zum Beispiel haben wir gleiche Normen und Werte im Großen und Ganzen.
Ja.
Ich meine, wenn es jetzt auch diese Geschichte mit dem Unterschied zwischen Steuerhinterziehung und Steuerbetrug in der Schweiz gibt, wo das Recht halt den Gegebenheiten so angepasst wurde, dass man besseren Gewinn daraus ziehen kann, das muss man leider so sagen. Aber im Großen und Ganzen haben wir ein ähnliches Gerechtigkeitsempfinden, was, sag ich mal, westlich geprägt ist, um es mal blöd zu sagen. Wir haben ein ähnliches Miteinander. Wir ärgern uns über ähnliche Sachen. Wir haben ähnliche
Höflichkeitsformen. Auch der Franzose, auch der Italiener. Wenn du das alles mal wegschaufelst, was irgendwie um dich rum durch politische Vorgänge, durch Medienbeeinflussungen sich aufbaut, wenn du das wirklich wegschaufelst, wenn dann nur noch der Dirk da sitzt und nur noch der Roman und nur noch der Roger, gibt es überhaupt keine Probleme. Da bin ich überzeugt. Und wenn wir genügend Parkplätze haben, das ist ja unglaublich, oder? Aber die deutschen Speisekarten, das ist dann wieder das Gegenstück. Und wunderbar, der Roman möchte schon lange was sagen. Das seht ihr, liebe Leutinnen und Leute, einfach nicht. Aber wir genießen das Geld hier. Wollt ihr was sagen?
Ich denke schon, ja.
Dann denke ich mal mit.
Ja, ich will noch ganz kurz auf unsere Szene zurückkommen, nämlich Linux, im speziellen Ubuntu. Das kann aber auch Windows sein oder das kann Mac sein oder was auch
immer. Ganz bestimmt nicht.
Also da wehre ich mich gleich. Also das alles in einen Topf.
Ich nehme den letzten
Satz. Also wenn ich gewusst hätte, dass das Roger Windows benutzt, hätte ich ihn nicht mitgenommen.
Ja, wir wussten es
so schnell. Ja, ich verstehe das Linux-Zeug nicht. Nein, ich war nie Mac. Immer meine Angestellten, meine Mitarbeiter, meine Leute aus der grafischen Branche und so weiter, die haben alle Mac benutzt, Express und so weiter. Und ich habe immer Windows benutzt. Und irgendwann mal kam dann auch PageMaker, Express und so für Windows, dann habe ich mir das angeschafft und da konnte man wenigstens in etwa auf gleicher Ebene miteinander kommunizieren, allerdings auch nicht barrierefrei. Gleiches Programm, gleiche Sprache und doch nicht barrierefrei. Und nicht
austauschbar untereinander.
Was wolltest du jetzt? Sind wir jetzt fertig mit dem Thema Deutschland?
Wir sind noch bei den Gemeinsamkeiten.
Wir sind bei den Gemeinsamkeiten.
Da geht es mir um die Communities.
Aber da geht es ja nicht um Apple, oder?
Die Community ist mir eigentlich egal, was drinsteckt. Aber der Begriff Community, Gemeinschaft,
wieso muss man das Englisch sagen?
Man muss das nicht
besser an.
Ja, also
eindeutig. Ja. Also ich gehe heute in die Gemeinschaft. In welcher Sekte sind Sie? Ich gehe heute, habe heute ein Treffen mit der Community. Oh, App 2.0.
Genau.
Papst 2.0. Ja,
aber die meisten Leute aus der Schweiz oder aus Deutschland, die ziehen Gemeinschaft den Begriff Community vor. Da hatten wir mal drüber
diskutiert. In Deutschland?
Nein, in beiden Ländern, auch hier. Und da glaube ich, da sind wir ziemlich nahe aufeinander. Vor allem nimmt man keine Grenze mehr wahr. Wer ist eigentlich von wo? Das ist egal.
Das ist ja bei Facebook so, das ist bei Twitter auch so. Da kommunizierst du mit Leuten, tauscht Informationen aus und es käme niemandem in den Sinn zu fragen, hey, bist du Deutscher?
Das ist aber eine Sache, die ich in der Schweiz sehr, sehr häufig sehe. Selbst wenn sich zwei Schweizer miteinander unterhalten und beide im Dialekt reden, dann sagt der eine zum anderen, ach, du kommst aber auch nicht von hier.
Das würde
in Deutschland nicht passieren. Ja. Dieser so starke regionale Bezug, das würde in Deutschland nicht passieren.
Ja. Na doch. Moment.
Ich höre doch, dass der aus Bayern kommt,
muss ich
dem noch sagen.
Ja, aber nee, also wenn ihr dann, also wenn ein Sachse kommt, dann lässt es schon raus. Das ist, glaube ich, die große Ausnahme in Deutschland.
Ich glaube, das war so, definitiv.
Ist immer noch so. Ja, ich habe gerade diese Woche wieder einen Podcast gehört, da wurde da gerade wieder sowas eingeflogen.
Okay, dann nehme ich das so. Also ich nehme es so
nicht mehr wahr. Also die Sachsen, das sind die Walliser der Schweiz.
Gänsefleisch mal.
Versteht man auch etwa gleich.
Aber jetzt sind wir bei der Community.
Ja, und ich meine jetzt, mit Facebook lässt sich das nur bedingt vergleichen, weil Facebook ist ausschließlich nur virtuell, nur digital.
Nein, du hast ja ein Profil bei Facebook und das steht doch wirklich oft bei ehrlichen Leuten oder die keine Scheu haben, irgendwie Datenschutz und Pipapo, Schnickschnack. Da steht dann Wohnort Hamburg, Deutschland zum Beispiel, oder? Also ich kommuniziere dann mit dem oder mit der, in dem Fall ist es eine Dame, Da würde mir doch nie in den Sinn kommen, jetzt so irgendwie plötzlich wegen Hamburg oder was, oder Deutsche.
Ja, ja, aber du kommentierst auf den digitalen Wegen. Ja? Und die Community, woraus ich hinaus will, die treffen sich physisch. Also ich rede von physischen Treffen, nicht über Facebook, Mail, auch, aber nicht
es,
nur.
Da findet es ja auch nicht statt. Weil was findet nicht so statt? Bei solchen Treffen.
Eben, da ist das völlig offen.
Aber das sind ja eben, das ist das Gemeinschaftliche, das verbindet. Da sind keine Völkerinteressen. Es könnte sich zwar ein Mac-User verirren, dann kann es gefährlich werden. Oder es könnten Window-Anwender auf Linux-Leute treffen, kann es auch mal zu Konflikten kommen.
Weißt du eigentlich, wie du zu Fuß zum HB kommst?
Ja, mit Linux. Open Source.
Nein, war nur Spaß. Aber das ist genau der Punkt. Man hat halt ein gemeinschaftliches Thema, was verbindet, wo dann die Nationalitäten überhaupt keine Rolle mehr spielen.
Genau. Und solche Beispiele gibt es ja x. Sehr viele. Ja. Und die genieße ich auch. Die finde ich auch super. Ja. Und
jetzt kann man sich natürlich abschließend fragen, war es eigentlich sinnvoll, überhaupt so einen Podcast, ein solches Gespräch zu machen?
Absolut.
Um abschließend zum Schluss zu kommen, dass eigentlich alles überflüssig ist.
Nein. Nein. Ich habe ja auf der Straße, wenn ich mich hier auf der Straße bewege, habe ich diese Gemeinschaft halt nicht.
Ja.
Ich habe nicht das Gemeinsame, was verbindet, sondern ich habe, von allen Seiten höre ich nur die Unterschiede.
Aber hast du den Herrn Finanzminister, wie heißt der Brück da, den Deutschen, den ehemaligen? Den
ehemaligen Steinbrück.
Den Herrn Steinbrück noch in Erinnerung, als er die Kavallerie auffahren lassen wollte, wie dann plötzlich die Gemeinschaft in der Schweiz wieder funktionierte.
Ja, aber gegen die Deutschen. Ja,
natürlich.
Was total interessant ist, genau in diesem Zusammenhang, ich habe mit einigen Schweizer Kollegen gesprochen, die meinten, wieso, in der Sache hat er ja recht. Nur in der Schweiz wird das niemand so sagen.
Nö.
Und blumige oder bildliche Aussprache wird in der Schweiz sowieso sehr selten benutzt. Und wenn er jetzt gesagt hätte, dann muss man halt, weiß ich nicht, da stärker gegen vorgehen, hätte sich kein Mensch in der Schweiz darüber aufgeregt. Nur an diesem bildlichen Begriff der Kavallerie, was ich diplomatisch total daneben fand, aber nur.
Ja, vor allem haben sie verloren, diese Kavallerie, ja, die er ja meint. Das war ja die große Niederlage der US-Geschichte.
Aber vor allem, dass die Sache dahinter gar nicht mehr gesehen wird, sondern dass sich so an Äußerlichkeiten festgehalten
wird. Genau.
Und das ist eine Sache, die ich hier sehr stark erlebe.
Und vor allem sehr stark emotional. Aber das hat auch mit der Streitkultur zu tun.
Absolut. Denke ich.
Sehr stark. Die ist ganz unterschiedlich. Mhm. Ja, aber wir sind eigentlich bei den Gemeinsamkeiten angelangt mittlerweile.
Also zwei haben eine Gemeinsamkeit, nämlich der Roman und ich. Und das ist das Rauchen.
Ja, wir haben Zeit.
Ja, es wird langsam schon Zeit, oder? Es wird Zeit. Und weißt du musst natürlich jetzt bedenken, wann erscheint der nächste Podcast? Also nicht der jetzt, sondern wann erscheint der nächste?
Ein Monat später.
Siehst du, und das ist ein ganz neues Zeitalter in der Schweiz, weil nämlich ab 1. Mai darf in der Schweiz in sämtlichen öffentlichen Räumen wie Restaurants und so weiter nicht mehr geraucht werden. Es sei denn, man hätte ein Fumoir, das nicht bedient ist. Da muss man sich also sein Bier dann selber holen und in diesen Raum, in diesen Raucherraum, in dieses Fumoir gehen. Ja, und das, ich finde, wir sollten zu Ehren unserer Podcast-Hörerschaft doch noch eins rauchen gehen im alten Zeitalter. Wir rauchen auf unsere Leute.
Aber das ist eine Gemeinsamkeit, die Deutschland und die Schweiz haben. In Deutschland ist es genau das Gleiche.
Ja, ja. Ihr seid ja voraus.
Und ich verstehe überhaupt nicht, warum man das nicht so macht, wie es gut in anderen Ländern gemacht wird, wo einfach gesagt wird, jedes Lokal muss einen Raucher- und einen Nichtraucherbereich haben. Punkt.
Wir haben ja noch die Lösung, wenn die Gesamtfläche des Restaurants nicht 80 Blödsinn. Quadratmeter übersteigt, dann darf beides
und nicht geraucht. Wenn Stehtische stehen in einem Lokal, dann braucht es keine eigenen Toiletten zu haben. Ich meine, schwachsinnige Regeln gibt es in Deutschland auch.
Ich finde, du solltest jetzt eine Stehbarpartei gründen. So wie die Piratenpartei, ein Ziel, eine Lösung, oder? Einmal stehen, einmal pissen,
nein, machen wir
eine Partei draus.
Dir. Also ich möchte jetzt dazu nochmal Stellung nehmen mit dem Rauchen. In Südafrika ist es zum Beispiel so, das haben wir 2000 erlebt, da wirst du einfach gefragt, wenn du reinkommst, ob du im Raucher oder Nichtraucher sitzen willst.
In den USA.
Das funktioniert sogar sehr, sehr gut. Und das wäre, ich bin ich war mal Raucher, ich finde es nicht so schlimm. Ich würde mich nicht den ganzen Abend gerne in den Rauch setzen wollen, das muss ich dazu sagen, aber ich finde es gut, die Wahl zu haben. Und damit ist doch, wäre es doch eigentlich perfekt.
Wir werden nachher auf jeden Fall noch eine rauchen, draußen.
Ja, ja, klar, drinnen rauchen wir ja nicht. Wir sind Outsider schon grundsätzlich, oder so Outlaws.
Danke vielmals, Roger, dass du gekommen bist. Herzlichen Dank.
Ja, ich habe ja schon am Anfang gesagt, als das Mikrofon noch nicht angestellt war, dass wir nicht über das Honorar gesprochen haben.
Haben wir aber.
Du darfst daher noch rauchen gehen.
Ja, also ich muss leider sagen, ich bin am, ja. Herzlichen Dank fürs Zuhören, liebe Leutinnen und Leute. Es hat Spaß gemacht mit Roman und Dirk. Roman kenne ich schon länger. Und den Dirk, den durfte ich heute kennenlernen. Gewichtige Begegnung gewesen, um nach einem
Ich komme da gut mit zurecht.
Ja, ja, ich verstehe das ja auch. Ich bin ja auch nicht mehr der Schlankste, oder? Also.
Ja, sind wir alle nicht. Ja, dann haben wir noch einen kurzen Ausblick.
Ja, also der Roman, hast du jetzt das gehört? Sind wir alle nicht? Du, er da, du, dieser Spargel in der Gegend, du, dieses Zündhölz. Ja, jetzt drückt er noch die unteren Regionen raus und meint, er will noch was sagen. Will der Roman noch was sagen?
Ja,
das will ich
jetzt. Ich sage jetzt nichts mehr, ich habe mich jetzt verabschiedet. Herzlichen Dank fürs Zuhören.
Danke, Roger.
Liebe Deutsche.
Danke,
Roger.
Wir haben noch einen Ausblick auf die 14. Sendung. Wir werden dann wieder einen Gast bei uns haben, den Dirk organisiert hat.
Nein, gar nicht. Der hat sich selber organisiert.
Ah, sehr gut.
Der Dominik Wagenführer, der hauptverantwortlich hinter dem Freien Magazin, den werden wir zu Gast haben. Und mal schauen, was wir mit dem so bereden. Das sind so zwei Themen in der Schwebe. Wofür wir uns genau entscheiden, wissen wir noch nicht. Vielleicht kommt auch beides.
Wir freuen uns drauf. Wird spannend. Dann haben wir vom 9. bis 12. Juni dieses Jahres den Linux-Tag in Berlin. Ich werde da dort sein. Ich wollte es letztes Jahr schon, ging dann aber leider geschäftlich nicht.
Hey, und du, jetzt bin ich schon wieder rein. Zigarette war gut. Wie finanziert ihr das eigentlich? Also ich weiß, Roman, du bist ein Läufer schon seit Jahren an solche Orte. Jetzt, wie finanzierst du das? Gehst du mal in Berlin? Mit der Berlin, 29 Euro oder was?
Finanziere ich selber. Alles selber. Ja, das ist ein... Ist so.
Ist so.
Das wird nicht finanziert von keiner Seite. Ja.
Falsches System, vielleicht bei Windows.
Ja, das ist dann eine Philosophiefrage. Und
da sind wir wieder bei den Schweizern. Wir sind lieber frei als Windows.
Aber ich glaube auch bei den Deutschen.
Ja.
Das ist genau Deutschen das sind lieber frei als Windows.
Wieder eine Gemeinsamkeit.
Genau. Dann dir dein Lieblingsevent, der findet ja erst im November statt.
Ja, das zweite Mal, die Open Rhein-Ruhr.
Ja.
Da werde ich auch zu Hause wieder im Ruhrgebiet sein. Ich habe mich am Anfang mit dem Roger im Auto drüber unterhalten, habe gesagt, dass ich mich eher als Weltbürger verstehe. Da hat er ziemlich verständnislos mit dem Kopf geschüttelt. Musste dann nachwerfen, dass meine Heimat das Ruhrgebiet ist, gar nicht so sehr das Land Deutschland. Und ich ansonsten halt mit allen, unabhängig von der Nation, versuche gut auszukommen.
Ja, wir erwähnen diesen Event, weil die haben ja Call for Papers gestartet kürzlich.
Genau, Schrei nach Papier.
Genau. Und was ist das?
Da kann man seine Vortragsideen einreichen.
Ah. Ja. Okay, genau.
Gut, mehr habe ich nicht. Dirk, hast
Nein,
du noch
ich
was?
Auch nicht mehr.
Ja, dann sind wir soweit.
Doch, sämtliche Links,
nein, gar nicht wahr.
Sämtliche Links werden im Blog natürlich ganz zu finden sein, muss man ja immer sagen.
Es ist gelogen, ich habe doch nichts mehr, weil wenn die Sendung wirklich online ist, dann... ist die Release-Party schon vorbei.
Die ist dann vorbei.
Das ist die Wintertour-Geschichte.
Ja, genau.
Siehst du, ich habe etwas gelesen, von dem ich nichts verstehe, aber wenn der sagt, die Release-Party, dann ist die Assoziation gleich da. Wintertour, das ist eben die Community.
Genau.
Dabei zu sein, auch wenn man nichts versteht.
Ein sehr gutes Schlusswort.
Okay, danke vielmals fürs Zuhören. Danke. Bis zum nächsten Mal.
Dieses Mal war es ein wenig länger. Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Kommentare und Feedback wie gehabt über die gewohnten Kanäle. Dankeschön.
Tschüss.
Tschüss.